Moin moin liebe Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Crewcasts.
Wir sind die Crew und heute wird's gechillt. Willkommen zurück.
Da sind wir wieder, Leute, unter anderem heute mit folgenden Themen. Was ging die Woche? Das kommt natürlich als erstes. Aber OpenAI hat auch einfach Sora eingestellt. Wir denken uns nur so, what the fuck? Und auch für Disney hatte das relativ krasse Folgen. Ansonsten haben wir noch eine weitere USA-News, denn USA verbieten einfach Router.
WLAN-Router, und zwar alle.
Alle.
Wirklich alle. Ja, Apple überlegt sich, ob sie Werbung in Apple Maps reinpacken, beziehungsweise was heißt überlegt sich, sie haben es basically angekündigt. Die WWDC 26 wurde ebenfalls angekündigt und wir haben auch haufenweise Kommentare mit im Gepäck. Das haben wir ja die letzten zwei Episoden nicht gemacht, also wird es da auch mal wieder ein bisschen Aufholbedarf geben.
Ja, also ich würde sagen, let's go. Apple und Werbung finde ich crazy, aber dazu kommen wir später. Steppen wir erstmal rein bei Was ging die Woche? So nämlich. Ach ja, Felix. So, wie sieht's bei dir aus? Jetzt sag mal ehrlich.
Meine Woche war crazy. Von der Hälfte der Dinge, die ich erlebt habe, darf ich aber oder möchte ich zumindest noch nicht erzählen. Da geht gerade behind the scenes ein bisschen was ab. Und ansonsten habe ich halt gearbeitet und ich habe einen neuen Entwurf bekommen oder den finalen Entwurf, obwohl final würde ich jetzt mal erstmal noch nicht sagen, den finalen Entwurf von unserem Haus, von unserer Architektin. Final ist natürlich bei einem Hausbau relativ, ne? Da kann sich bis das Ding steht, ist da noch nichts final. Da Wer weiß, was sich da noch alles verändert, aber wir hatten in den letzten Monaten nochmal intensiver drüber nachgedacht, was für Designaspekte, also jetzt von dem Layout von dem Haus, wir noch angepasst haben wollen, dass der Grundriss und so halt passt und alle Dinge bedacht werden. Und da haben wir dann nochmal eine Änderungswunschliste eingereicht, die wurde jetzt umgesetzt und jetzt haben wir brandneue Grundrisse bekommen, oder was heißt brandneu, die sind in den meisten Sachen noch sehr ähnlich zu den Entwürfen davor, aber jetzt noch mit den finalen letzten Dingen angepasst. Und ich sag dir, Julian, das ist ein crazy Gefühl, was für ein Riesenunterschied das nochmal macht, wenn so die letzten Punkte anfangen zu verschwinden, wo du noch so ein bisschen so, ich weiß nicht, mäßig drauf warst, weil dann wirklich auch die Dinge, die schon davor gut waren an dem Design von dem Haus, die wirken jetzt nochmal in Harmonie, nochmal krasser und ich bin immer und immer zufriedener damit, was da halt vor sich geht, ja, und freue mich jetzt. Bin jetzt mit richtig viel neuer Energie aufgepumpt, so, ja, jetzt geht's voran, aber die Realität ist, es wird noch ewig dauern,
ja. Ja, aber ich kann mir das schon gut vorstellen, so, wenn man jetzt so diesen, ich sag mal, präfinalen Plan hat und
Präfinal ist stark.
Und dann jetzt quasi in den nächsten Schritt gehen kann, fühlt sich das ja wieder wie so ein To-Do an, was abgehakt wurde. Habt ihr dann jetzt vor, irgendwie mal, es gibt ja so Hallen, habe ich jetzt schon ein paar Mal gesehen, wo man sich so den Grundriss von seinem Haus so projizieren lassen kann, sodass man
was?
Also in,
das ist ja, ja übelst geil.
Das machen viele Leute, die bauen. Dann kannst du dir deinen Grundriss so in diese Halle mit so Projektoren rein beamen lassen und dann kannst du dich da reinstellen.
Das ist ja übertrieben, also das habe ich noch nie gehört und ich muss das unbedingt machen. Schau mal jetzt die Bau-To-Do-Liste
also
direkt.
Als ich das letzte Mal bei euch in Leipzig war, bin ich sogar an so einem Haus vorbeigefahren. Das gibt's in Leipzig.
Wo man das projizieren kann?
Ich glaube, ja.
Das ist ja krass. Also das muss ich unbedingt machen. Die Bau-To-Do-Liste ist jetzt nochmal um einen Punkt länger geworden. Und ich wollte auch schon sagen, ich glaube, war das im Livestream beim Crewcast 300 oder ich weiß nicht mehr wo, aber da hatten auch schon wieder Leute gefragt, was ist jetzt eigentlich mit dem Haus? Müsste das nicht langsam schon endlich gebaut sein? Und das ist genau der Grund, was ich schon, als ich das erste Mal vom Haus im Crewcast erzählt habe, habe ich ja gemeint, ich habe eigentlich gar keinen Bock, das Thema aufzumachen, weil ich weiß, dass mir konstant Leute im Nacken sitzen werden, die fragen, warum das nicht schon alles längst fertig ist. Das habe ich schon am Anfang gesagt und ich betone es auch jetzt gerne nochmal, Leute, das ist ein Prozess, der wird sich ziehen, weil wir uns A, die Zeit lassen wollen, dass es alles genauso wird, wie wir möchten, und B, halt parallel, ne, zwei selbstständige Eltern, dazu dann noch die kleinen Kinder gerade am Start. Da ist einfach viel los bei uns in der Bude aktuell und da, ne, ist einfach nicht der volle Fokus auf dem Projekt. Deswegen, das läuft so ein bisschen nebenbei und wenn ich jetzt höre, dass man sein Haus da irgendwo projizieren kann, sage ich euch direkt, das ist der nächste Schritt, der auf die To-Do-Liste kommt.
Ja, aber also es ist, glaube ich, 2D. Also es ist jetzt nicht so, dass du dann so richtig durch, aber du kannst es dir so räumlich vorstellen, weil es dann halt in 1:1 projiziert wird auf den Boden so.
Ja, und es ist schon auch viel wert, solche Sachen, weil das Ding ist, im Nachhinein kannst du ja nichts, wenn das Haus steht, kannst du nichts mehr ändern. Im Vorhinein kannst du noch Sachen ändern und gerade durch solche Sachen wie das Projizieren vom Grundriss fallen dir vielleicht dann doch nochmal Sachen aus, die dann in der Grundrissversion final unterstrich neu unterstrich jetzt wirklich fertig angepasst werden.
Ja, also von daher, ich glaube, weil man kann sich das einfach noch gar nicht vorstellen, wie so ein Haus einfach aussieht. Mhm. Also wie sein eigenes Haus dann aussieht. Auch die Dimension kann man sich, glaube ich, auch erst vorstellen, wenn man irgendwie dann drin steht. Also das wird echt verrückt, wenn dann angefangen wird, irgendwann zu bauen und dann dein Haus da entsteht. Das wird ganz, ganz wild sich, glaube ich, anfühlen.
Ja. Wir hatten auch schon überlegt, ob wir mal auf so eine freie Fläche, irgendwie so einen großen Parkplatz oder so gehen und mit Kreide unsere Einfahrt auf den Boden malen und dann mal probieren, mit unserem Auto da reinzufahren und im Carport zu parken. Also im Carport in Anführungsstrichen ist dann halt nur mit Kreide auf dem Boden. Einfach damit man mal ein Gefühl dafür bekommt, ob das wirklich groß genug ist oder ob es zu eng ist, was für Manövrierungsmanöver da notwendig sind oder auch nicht. Und das sind halt wirklich, das sind alles solche Sachen, dafür muss man sich dann auch einfach mal die Zeit nehmen, das zu tun, weil jetzt ist halt, ne, in der aktuellen Planungsphase, wenn dir da irgendwas auffällt, was nicht optimal ist, kannst du halt noch easy ändern, aber sobald du da in Kontakt mit den Bauunternehmern bist und deine Unterschrift gesetzt hast und die dann direkt loslegen wollen und so, da ist dann der Druck auf einmal da und dann fallen solche Sachen gerne mal unter den Tisch, deswegen, ja, sind wir da auch noch nicht an dem Punkt angekommen. Wir haben uns natürlich schon viel informiert und so, welche Bauunternehmen da in Frage kommen würden, aber wir sind jetzt noch nicht an dem Punkt, wo da die Vertragsverhandlungen oder ich weiß nicht, ob man das so nennt, aber ne, das noch nicht. Es ist mein Anspruch, mein persönlicher ist, dass das Haus, dass die Vision von dem Haus, wie das werden soll, so final wie möglich ist, zu dem Zeitpunkt, wo dann quasi ein Vertrag unterschrieben wird, damit man dann nicht unter Druck gerät, sondern quasi schon alles perfekt durchdacht hat.
Ich finde das auch bei dieser Suche jetzt nach dem richtigen Unternehmer auch echt krass, weil davon hängt ja so vieles ab. Und ich weiß, wirst du wahrscheinlich auch schon gesehen haben, es gibt ja auch immer mal wieder so Verbraucherschutz-Sendungen, wo du dann irgendwie so Leute hast, die dann irgendwie komplett hops genommen wurden von ihrem Unternehmer da und sowas. Mhm. Und dann setzt du da irgendwie dein ganzes Erspartes ein. Boah, das ist schon auf jeden Fall crazy, auch da die richtige Entscheidung zu treffen.
Also. Und es sind ganz, ganz oft Timing-Probleme. Ganz oft. Es ist ganz oft immer so, ja, die haben den Vertrag schon unterschrieben, aber dann danach rausgefunden, dass. Oder Vertrag unterschrieben, aber dann gemerkt, oh, sie können noch gar nicht anfangen zu bauen, weil noch dieses, jenes oder folgendes fehlt. Dann aus der Festpreisbindung rausgefallen, weil sich Dinge verzögert haben. Dann Kosten komplett explodiert. Es sind immer solche Stories. Oder auch Marvin Wildhage, das war ja auch so ein Ding, irgendwie Vertrag unterschrieben, dann festgestellt, dass das Haus irgendwie so gar nicht genehmigt werden kann, weil irgendwie Stockwerke falsch oder whatever. Und dann musst du aus dem Bauvertrag austreten und irgendeine Kündigungsgebühr zahlen oder whatever. Und das ist halt alles so, das ist so Stress, den möchtest du nicht haben und den will ich dementsprechend auch nach aller Möglichkeit vermeiden. Und das kann man am besten machen, wenn man sich einfach keinen zeitlichen Druck macht, sondern in Ruhe akzeptiert, dass es ein Projekt ist, das einen viele Jahre begleiten wird.
Ja. Also von daher fühle ich voll. Aber ihr könnt euch, glaube ich, sehr drauf freuen, wenn es dann irgendwann soweit ist. Ich weiß doch, als wir hier die Schlüsselübergabe von dem Haus hatten und dann so das erste Mal so hier standen und dann auf einmal so irgendwie realisiert haben, so, hä? Also wir werden jetzt hier häufiger sein. So, ja. Das war so ein wilder Moment, so. Oder was heißt häufiger? Wir werden jetzt hier immer, einfach immer hier sein, so, hä? So, es war so komisch. Also freue ich mich sehr für euch, wenn es dann da irgendwann in die Richtung geht. Aber ja, bis dahin macht euch keinen Stress. Wenn das, es ist ja eine sehr, ich sag mal, das muss man halt auch einfach so sagen, es ist ja eine sehr luxuriöse Situation, wenn man sich das erlauben kann, dass man sagt, so, jo. Das mit dem Hausbau muss jetzt auch einfach noch nicht losgehen. Bei vielen ist es ja dann auch einfach so, das war ja, also bei uns war es auch so, wir haben möglichst, also versucht möglichst kurz die Zeit zu halten, wo man halt die Doppelbelastung aus Kredit und Miete hat. Also wir haben ja vorher zur Miete gewohnt, so wie ihr jetzt auch. Von daher, ist das natürlich cool, wenn ihr das so machen könnt.
Gut, in unserem Fall ist es jetzt so, dass wir fürs Grundstück schon Kredit abbezahlen. Also die Doppelbelastung besteht quasi aus Miete für unsere Wohnung und Kredit für das Grundstück, für das Haus, da wir ja noch nicht an dem Punkt angekommen sind, wo wir irgendeinen Bauvertrag oder was unterschrieben haben, ist da zumindest die finanzielle Belastung noch nicht da. Aber ist natürlich schon richtig, dass es da sicherlich auch ein Weg wäre, Kosten einzusparen, wenn man jetzt sagt, nee, wir wollen so schnell wie möglich mit dem Bauen beginnen, damit wir so schnell wie möglich einziehen können, damit wir so früh wie möglich aufhören können, Miete für die Wohnung zu bezahlen. So wie ich das sehe, können einen Fehlentscheidungen beim Bau aber langfristig sehr viel mehr kosten als 2-3 Jahre Miete von der Wohnung. Also du kannst beim Bau wirklich so unfassbar gravierende Fehler machen und das würde ich wirklich nicht unterschätzen, wie teuer das in the long run werden kann. Aber klar, natürlich, es kann auch sein, dass einem, auch wenn man schneller machen würde, nicht so krasse Fehler passieren und dann passt es im Endeffekt doch. Wir haben uns halt in unserem Fall dazu entschieden, dass wir sagen, nee, wir halten diese Doppelbelastung von Grundstückkredit und Wohnungsmiete jetzt einfach ein Weilchen aus, weil es uns einfach wichtiger ist, dass es alles genauso wird, wie wir uns das vorstellen, als dass das jetzt finanziell bis aufs letzte Smart durchgeplant und so effizient wie möglich gemacht wurde.
Okay, und also das meinte ich ja eigentlich genau, das meinte ich gerade mit dem, dass es ja ein Luxus ist, dass man das so machen kann. Aber ich verstehe voll den Punkt. Dieses, ich glaube, du hast dann irgendwie, kommst aber auch schnell in diesen von allen Seiten Druckmodus rein. Dann wollen die Bauunternehmer schnell eine Unterschrift. Du hast die Doppelbelastung mit der Miete. Und in diesem Stress kannst du, glaube ich, schon leicht Fehler machen. Also ich glaube schon, dass es jetzt auch nicht mega unwahrscheinlich ist, da Fehler zu machen. Weil es ja von allen Seiten Druck ist und man sowieso wahrscheinlich schon überfordert mit der Situation ist. Also ja, von daher ist es wahrscheinlich schon auch smart, sich da die Zeit zu nehmen. Mhm. Bin ich ganz bei dir. Wie läuft denn das dann? Macht ihr dann quasi einen neuen Kredit, der dann umgeschichtet wird, wenn ihr dann sagt, ihr baut jetzt das Haus oder wie funktioniert
das? Genau, man macht dann quasi, also in unserem Fall würde das dann so laufen, dass wir einen Gesamtkredit machen für das Haus und das Grundstück, wo das dann quasi als eines bewertet wird. Und der Vorteil dabei ist auch, dass quasi das Grundstück oder zumindest den Teil von dem Grundstück, den du schon bezahlt hast, als Eigenkapital für den neuen Kredit gewertet wird. Also der neue Kredit bezieht sich dann auf die Summe von was kostet das Haus und was hat das Grundstück gekostet und alles, was du da halt schon bezahlt hast, ist dann quasi dein Eigenkapital. Ja, aber es ist halt auch oft so, ne, diese Dinge, die einem dann auffallen, die man noch ändern will oder noch ändern muss, das fällt einem oft auch genau in den Schritten auf, wo viele Leute sagen, das ist unnötig oder so. Eine Sache, die wir jetzt zum Beispiel gerne noch machen wollen, ist auch unser Haus in 3D rendern, also wirklich ein schönes Modell von dem Haus bauen, wo man dann wirklich auch in den Räumen von den einzelnen Zimmern und so wirklich schöne Bilder raus generieren kann, weil wir uns auch sicher sind, dass wenn man das dann in der Qualität und so nochmal vor sich sieht, dass einem dann vielleicht auch nochmal Dinge auffallen. Da kann man dann auch anfangen, solche Sachen zu machen wie seine eigenen Möbel, die man vielleicht schon hat oder von denen man weiß, dass die wieder rein sollen in das Haus, die dann auch in das 3D-Modell reinstellen und sehen, ob das überhaupt alles passt oder ob es vielleicht an der einen oder anderen Stelle zu eng ist. Ja, das sind einfach solche Dinge, da fallen einem vielleicht vielleicht nochmal kleine Punkte auf oder auch Licht. Na, wenn du so ein 3D-Modell machst von dem Haus, dann kannst du auch anfangen, solche Späße zu machen, wie mal für den Winter und für den Sommer einen Sonnenverlauf animieren, zu welcher Uhrzeit das Licht wie in das Haus reinfällt. Und dann fallen dir vielleicht solche Dinge auf, wie, ey, dieses Dachfenster hier zum Beispiel ist nicht in der richtigen Position. Ja, das Licht fällt eigentlich blöd in den Flur rein, so wie das Fenster positioniert ist. Und ich glaube, das ist so ein Punkt, da würden viele Leute sagen, ja, ich will halt ein Dachfenster haben, ich habe ein Dachfenster eingeplant, okay, passt, fertig. Aber ich denke mir, bevor ich mich dann im Nachhinein ärgere, dass das Dachfenster einen Meter zu tief oder zu hoch oder zu links oder zu rechts positioniert ist, nehme ich mir lieber die Zeit, mach das einmal vernünftig, render das raus, schau mir das an, ob das so gefällt oder ob das eigentlich anders müsste. Ja, ich glaube, da kann man langfristig, ist man sich dann sehr dankbar, wenn man sich die Zeit genommen hat, das so detailliert sich anzuschauen.
Alter, ist das geil. Also, da kannst du es dir ja auch ausdrucken,
das Haus. Ja, und es hilft auch, zumindest ist es so meine Vorstellung, ich meine, ich bin ja Amateur, ne, das soll jetzt hier kein, nichts hiervon ist Beratung, vielleicht mache ich auch alles falsch, ich erzähle einfach nur so, wie es jetzt halt für uns aussieht und wie wir uns das vorstellen, aber dadurch, dass wir uns ja auch schon viele Gedanken für das Haus gemacht haben, für viele Dinge, ist es mir auch einfach wichtig, mit solchen Renderings in der Hand überhaupt auch in das Gespräch mit den Baufirmen gehen zu können, weil ich mir denke, dass desto klarer die Vision ist, die wir den Baufirmen zeigen können davon, wie das fertige Haus aussehen soll, desto weniger Raum bleibt übrig für Missverständnisse. Na, dass dann irgendwie gesagt wird, ja, das können wir schon machen und dann machen die es irgendwie nochmal ganz anders oder lass. Nee, du kannst wirklich ganz deutlich sagen, guck mal, so soll das aussehen, so wollen wir das haben, geht es oder geht es nicht und wenn nicht, was für Anpassungen müssten wir machen, dies, das, dass einfach solche Sachen nicht so larifari, so, ja, wir wollen halt irgendein Haus, das soll irgendwie so grob den Grundriss haben, geht bestimmt, sondern, dass du wirklich klar sagen kannst, ey, pass auf, diese Elemente hier, die sind uns wichtig, so muss das Gesamtkonzept am Ende dann auch stimmen. Und ja, ich glaube, das wird uns noch sehr dabei helfen, dann auch Bauunternehmen auszusortieren, weil du dann auch in dem Gespräch sicherlich merken wirst, welche Baufirmen gehen wirklich auf deine Wünsche ein und sagen dir, ja, okay, krass, hier an der Stelle oder an der Stelle vielleicht ein bisschen knifflig, aber so und so kriegen wir das hin. Versus die Unternehmen, die dann sagen, ja, passt schon, bliblablub und die ja nur auf einem Ohr gefühlt zuhören, da weißt du schon direkt, da wird es kein zweites Treffen geben.
Ja, smart. Aber das finde ich schon krass. Also das ist schon wirklich sehr geil. Da muss man ja auch erstmal jemanden finden, der einem sowas macht.
Werbung.
Shop the Sherwin-Williams Sale and get 30% off Super Paint, Super Deck and Woodscapes products June 12th through the 22nd. Whether you're refreshing your interior or exterior, we've got the colors to bring your vision to life. And with delivery, getting everything to your door is easier than ever. Shop online to have it delivered or visit your neighborhood Sherwin-Williams store. Click the banner to learn more. Retail sales only. Some exclusions apply. See store for details. Delivery available on qualifying orders.
Werbung Ende.
Also, das ist jetzt, das ist natürlich schon sehr nice. Und ich glaube, dann kannst du mit diesem 3D-Modell, wenn du das dann auch in der Hand hast, ist es auch schon auch sehr geil. Ja, auch selbst wenn das dann noch einen Maßstab von, keine Ahnung, 1 zu 20 oder sowas hat, keine Ahnung, ist das ja bestimmt schon sehr stark.
Ja, man kann es drucken, man kann Renderings davon als Bild haben. Wenn du so ein Modell hast, du kannst ja natürlich dann auch anfangen, so im VR ein bisschen rum zu experimentieren. Ist mir schon auch wichtig, einmal, ne, dieses so Grundriss auf den Boden projizieren. Es hat, glaube ich, auch Vorteile gegenüber VR, weil du einfach nochmal besser dich physisch in dem Raum bewegen kannst. Aber VR ist natürlich auch mächtig, um solche Dinge zu checken wie Blickwinkel. Weil wenn du so ein Haus planst, ist es ja oft so, du siehst einen zweidimensionalen Grundriss. Oder du siehst halt vielleicht ein gerendertes Bild geradeaus von vorne auf das Haus drauf. Aber nichts davon ist wirklich repräsentativ dafür, wie dieses Haus aussehen wird, wenn du mit deinen Füßen auf dem Boden vor diesem Haus stehst. Weil die Blickwinkel natürlich, die Skalierung, so, das sind so viele Dinge sind einfach anders und Dinge, die vielleicht bei einer Draufsicht okay aussehen, sehen vielleicht ein bisschen komisch aus, wenn du es halt aus Kopfhöhe dann so betrachtest.
Ja. Ja, aber ich muss dir auch ganz ehrlich sagen, wenn ich das so höre, dann denke ich mir auch so, gut, dass ich einfach ein Haus gekauft habe, wo ich mir diese ganzen Fragen nicht stellen musste. Klar, ja, ich musste auch viele Besichtigungen machen und so, aber ich habe mir einfach ein Haus gekauft, das so ist, wie es ist. Natürlich kann man jetzt noch Sachen darin verändern, aber sowas wie den Grundriss, also da haben wir jetzt zum Beispiel nichts verändert. So, ja, okay, doch, wir haben schon ein bisschen was verändert. Aber jetzt auch nicht so viel. Und keine Ahnung, das nimmt einem ja schon irgendwie auch dieses, so manchmal ist es auch vielleicht gut, wenn einfach etwas so ist, wie es ist, weißt du, und du dir nicht irgendwie tausende Fragen stellen musst, wie jetzt das Fenster positioniert sein muss, weil wenn du das alles machen kannst, würde, glaube ich, bei mir auch der Perfektionist komplett getriggert werden, dass du es dann halt auch so geil machen willst wie möglich. Also ich check das voll, dass du da jetzt so reingehst mit dem 3D-Modell und allem, und ich sag dir, Lichteinfall ist auch wirklich ultra wichtig, so. Also es klingt vielleicht so, ja, dann können wir noch gucken, wie das Licht im Sommer und im Winter fällt, aber ist übel wichtig und auch für sowas wie PV, was ja bestimmt aufs Dach kommen soll, auch smart, sowas mal zu planen. Du kannst jetzt schon planen, welche Paneele wie irgendwie aufs Dach passen, das ist geil
aussieht. Wie die platziert sind, dann hängt das natürlich wieder mit anderen Dingen zusammen. Weißt du, wenn du jetzt auf die 0815 Baufirma zugehst und sagst, ja, hier ist der Grundriss, so haben wir den geplant und ja, Solar wollen wir auch. Dann klatschen die dir halt irgendwelche Panels da drauf und fertig. So wie die halt drauf passen und gut ist. Aber ich habe da zum Beispiel auch den Anspruch, dass ich will, dass es sauber aussieht, dass symmetrisch es symmetrisch aussieht, dass die Dachfenster nicht irgendwie dann so halb verkorkst, dann noch so dazwischen hängen, sondern die sollen sich in die Form von dieser Solaranlage schön einreihen und so. Und ich verstehe auch, wenn Leute sagen, das ist unnötig. Oder sagen so, ach Felix, du machst irgendwie, du gehst ja viel zu verkopft rein oder keine Ahnung. Aber bei mir ist es halt auch wirklich so, die Kombination aus diesem Wunsch, das irgendwie so perfekt wie möglich hinzukriegen und halt auch diesem Wissen, wie teuer das ist, so ein Haus zu bauen. Da denkt man sich halt so, okay, komm, das ist die teuerste Ausgabe, die ich in meinem Leben jemals haben werde, mit Abstand, ja, diesen Hauskredit abzubezahlen. Das wird mich mein Leben lang begleiten. Und dann, wenn man schon diesen Schritt geht, dann soll es halt schon wenigstens, dann soll es auch wenigstens gut sein und so, und so richtig, richtig schön durchdacht. Aber ich bin da auch bei dir, ne? Also ich hatte es, glaube ich, im ersten Crewcast, wo ich über das Hausbau-Geschichte gesprochen habe, auch schon gesagt. Für mich persönlich hätte es kein Neubau sein müssen. Ich persönlich hätte sogar eine leichte Präferenz dazu gehabt, ein Bestandshaus zu kaufen und das zu renovieren. Aber Neubau habe ich mir durchaus auch gut vorstellen können. Aber meine Frau ist deutlich begeisterter von der Idee gewesen, es neu zu bauen, und hängt sich auch wirklich voll in die Planung mit rein. Und als wir dann halt einfach unser Traumgrundstück gefunden haben und gemerkt haben, das ist es, ist dann halt die Entscheidung auf den Neubau gefallen. Und jetzt, wo diese Entscheidung gefallen ist, da will ich es jetzt halt auch vernünftig machen. Aber so vom Wesen her wäre ich, glaube ich, auch ein Ticken eher der Typ für Renovieren gewesen, damit man gar nicht erst in dieses ewige Nachdenken über alles reinkommt, aber jetzt bin ich drin und es macht auch Spaß, sage ich ganz ehrlich.
Ja, also kann ich mir auch vorstellen. Also, aber manchmal, also ich denke mir, gerade so in unserem Beruf, du hast so viel im Kopf, und dann noch das auch noch im Kopf zu haben. Also ich muss sagen, es fällt mir schon schwer. Ihr habt ja auch gemerkt, wie lange sich jetzt hier meine Renovierung auch teilweise hingezogen hat, so, weil man auch nie so 100% bei der Sache ist und so. Boah, da muss ich...
Und du hast nicht mal Kinder.
Ja, also, da muss man echt sagen, Hut ab. Also,
ja, die Konsequenz daraus ist halt einfach, dass es ewig dauert und langsam vorangeht. Ja, das ist halt also einfach, damit muss man, und da kannst du ja entweder mega, mega den Kopf drüber zerbrechen und ständig schlechtes Gewissen haben, dass es scheiße ist und es sollte alles viel schneller gehen. Aber das bringt auch nichts.
Ja. Wie lange ist es denn jetzt schon her, dass ihr das Grundstück gekauft habt?
Boah, anderthalb Jahre, ein Jahr, ach, sowas.
Krass, und so Dreh. Ja. Okay. Ja, krass.
Aber es wird auch nicht schlecht. Also,
nein, vergammelt. Also.
es vergammelt Marie. Nicht. Es verliert seinen Wert nicht. Es ist okay. Ja.
Nee, das ist schon richtig. Wahrscheinlich hat es sogar schon an Wert zugelegt.
Würde mich jetzt nicht wundern, aber im Endeffekt ist es ja
auch
immer
egal,
so eine...
Ist auch egal, du brauchst eh dein Haus drauf. Also.
Ja gut, Man weiß ja nie, ja. Das Haus ist erst gebaut, wenn es gebaut ist.
Das stimmt. Es kann immer noch irgendwas passieren.
Ja.
Auch wenn wir es mal nicht hoffen.
Komplette Wirtschaftskrise, alles ciao. Ein neues AI-Modell kommt raus, das YouTube-Videos in einer absurden Qualität generiert, nicht nur optisch, sondern auch inhaltlich, einfach journalistisch und vom Entertainment-Faktor einfach jeden YouTuber dieser Welt sofort in Schatten stellt. Und dann ist vorbei mit der Karriere, ja, wer weiß, vielleicht passiert das ja auch.
Das wäre jetzt eine perfekte Überleitung, weil von OpenAI wird dieses Modell nicht kommen.
Nee, und da können wir schon mal den Champagner rausholen, die Korken knallen lassen. Ich muss sagen, ich habe mich selten so sehr über eine Nachricht gefreut, wie das OpenAI Sora einstellt. Es wird nicht vermisst werden, auch wenn sie in ihrer offiziellen Ankündigung geschrieben haben, "We know that this news will be disappointing to many." Und ich dachte mir nur so, nee, ich glaube, es wird nicht so disappointing. Ich glaube, ja. Die wenigsten werden es vermissen.
Die haben auch irgendwie so ein Statement rausgehauen, wie so, vielen Dank für alles, was ihr darin gemacht habt. It matters. Oder so.
It matters, genau.
Genau.
It mattered. It did not matter at all.
Es hat überhaupt nicht gemattert. Es war nur irgendwelche Crap-Videos, die da erstellt
wurden. Ja, Stephen Hawking im Rollstuhl, wie er vermöbelt wird, das ist wirklich nicht das wertvolle Content, den dieser Planet gebraucht hat.
Ja, aber das Verrückte bei der Story ist, dass wir ja gerade noch ein Video dazu gemacht haben über Disney und die ja einen Deal mit Disney hatten. Disney hat OpenAI 1 Milliarde US-Dollar versprochen und der Deal war auch schon unterschrieben. Ich glaube, das hat Bob Iger sogar noch fix gemacht, bevor er abgetreten ist. Bob Iger ist Ex-Disney-CEO. Und die haben 1 Milliarde Dollar zahlen wollen. Ich weiß nicht, ob das Geld schon geflossen ist, ehrlich gesagt. Deswegen sage ich, wollten sie. Und dieser Deal ist jetzt halt hinfällig. Und die wollten halt neben dem Geld auch quasi die Rechte an ihren Disney-animierten Charakteren an OpenAI abgeben oder bereitstellen für das Trainieren der KI-Modelle. Ja, und es sollte Nutzern möglich sein, halt mit ihren Disney-Charakteren irgendwelche Videos zu generieren. Die sollten sogar auf Disney Plus dann irgendwie veröffentlicht werden. Die besten Stories daraus oder so, weiß ich auch nicht, wie die sich das vorgestellt haben. Auf jeden Fall ist dieser Deal jetzt hinfällig. Und Disney hat sich natürlich auch davon erhofft, dass sie vielleicht von der Sora-Technologie, also von der KI-Videogenerierung, dann irgendwann halt auch für ihre Animationsstudios, dass sie davon profitieren können. Ja, aber jetzt hat OpenAI einfach angekündigt, nö, Sora stellen wir ein. Und das heißt jetzt auch nicht irgendwie anders oder so, sondern die wollen halt generell keine Videogenerierung mehr machen.
Also auch wirklich komplett bei allem, ne? Es ist nicht nur die App eingestellt, sondern auch die, ja, das gesamte Modell. Du kannst in ChatGPT, kannst du, selbst wenn du Super Pro-Subscriber bist, kannst du keine Videos mehr generieren. Du kannst über die API nicht mehr auf Sora zugreifen. Es ist einfach prinzipiell so, dass OpenAI die Fähigkeit, Videos zu generieren, komplett einstellt. Und das ist schon ein heftiger Schritt, den ich mir ehrlich gesagt nur durch eine Sache erklären kann. Und zwar Geld. Es ist einfach zu teuer gewesen. Also die App zu betreiben, aber auch Videogenerierung allgemein, ist halt einfach das Rechenintensivste, was du mit AI so machen kannst. Und das wird die einfach rausgezogen haben, finanziell. Ich meine, es scheint ja um OpenAI generell finanziell nicht sonderlich gut zu stehen. Spätestens seit der Ankündigung, dass der Sexy-Mode eingeführt wird, war das, glaube ich, da ist dann auch den Letzten bewusst geworden. Ich hatte neulich ein Video gesehen, da war ein unfassbar gutes Zitat drin. Da hatte der Moderator gemeint, "If your restaurant business is doing great, there is no reason to open a Strip Club at the Basement." Also so. Ja. Wenn das Kernbusiness von OpenAI funktionieren würde, dann gäbe es keinen Grund, sich in diese Erotik-Abteilung überhaupt reinzubewegen.
Ich glaube trotzdem, dass es noch eine andere Facette gibt an dieser Ankündigung. Weil ich, also die Sache ist ja die, irgendwie so, Videogenerierung ist ja eigentlich schon so das Komplizierteste, sagen wir jetzt mal, bei den KI-Modellen, die wir jetzt gerade haben oder so, dass, ne, wo halt viel Rechenleistung reingeht. Wo aber, glaube ich, auch schon eine gewisse Kundschaft da ist, die dafür auch was, die auch Geld dafür zahlt, ne? So für diese normalen Fragen, so, keine Ahnung, wie mache ich jetzt das und das? Da sind weniger Leute bereit, für Geld zu zahlen, als für Videogenerierung, sage ich jetzt mal so. Also für diese klassischen Prompts, da nutzen, glaube ich, viele dann auch die Free-Version. Aber ich glaube, neben der Hardware-Geschichte, dass dafür einfach sehr viel Leistung beansprucht wird, ist halt auch die rechtliche Geschichte nochmal sehr, sehr krass bei Videogenerierung, weil eigentlich mit jedem Video, das generiert wird, wird irgendein Urheberrecht gebrochen. Ja, OpenAI ist sowieso schon in einige Lawsuits da mittendrin. Und das laufen zu lassen, bedeutet halt auch gleichzeitig halt ein potenziell noch weiter verklagt zu werden von immer neuen Firmen. Ja, weil du natürlich, oder OpenAI zumindest, es nicht geschafft hat, da so richtig irgendwie ein System reinzubringen, dass halt keine urheberrechtlichen Probleme auftreten. So, wir haben so viele wilde Videos gesehen, die mit Sora erstellt wurden, wo irgendwelche Charaktere dann doch genutzt wurden und so weiter. Und das, ja, nicht jede Firma ist dann da so unterwegs wie Disney, dass sie sagen, komm, wir geben euch 1 Milliarde und nutzt bitte unsere Sachen. Sondern da gibt es auch einige, die dann da halt den Anwalt konsultieren. Und das ist ja natürlich auch noch eine riesige Ausgabe. Das hast du so bei Bildgenerierung vielleicht auch. Aber bei Videogenerierung, glaube ich, ist es noch krasser. Und bei diesen normalen Prompts hast du es wahrscheinlich am allerwenigsten.
Na, ja, aber obwohl es da technisch gesehen ja auch genauso ist, eine Rolle
aber
spielt.
Aber das ist noch schwerer nachzuvollziehen.
Ja.
Ne?
Ja.
So. Bei Videogenerierung kann man das schon, sobald da irgendwie von Nintendo, keine Ahnung, ein Charakter dann gezeigt wird oder so, ist es schon relativ schnell da, die Klage einzureichen.
Ja, und es ist sehr, sehr offensichtlich, dass es dann aus dem Quellmaterial kommt. Wenn du jetzt sagst, ja, schreib mir irgendein Buch und dann übernimmt er halt irgendeine Formulierung aus einem bekannten Buch, da kannst du halt immer sagen, ja, mein Gott, wie soll ich den Satz halt sonst formulieren oder whatever, weißt du. Das ist da immer ein bisschen schwieriger, dann da die direkte Verbindung herzustellen, auch wenn der Copyright-Verstoß da vielleicht genauso stattgefunden hat.
Aber ich finde das krass, das ist ja ich glaube, das ist so eine typische Silicon Valley-Taktik. Du bringst einfach Shit auf den Markt. Solche Sachen wie die Sora-App, die ist ja noch relativ neu. Ich meine, wir haben da erst letztens im Crewcast drüber gesprochen. Wahrscheinlich ist es doch schon ein bisschen her, aber
ich glaube, 1,5 Jahre oder so hat die jetzt existiert. Ja.
Und da haben wir noch drüber gesprochen. Und diese Sora-App ist auch irgendwie nie so richtig in Schwung gekommen dann, oder? Es gab am Anfang diese eine Welle, aber dann, das sollte ja so ein richtiges soziales Netzwerk werden, hat wohl scheinbar auch nicht so richtig funktioniert. Aber ja. Sora an sich, so als KI-Modell, war ja schon verbreitet.
Also ich finde hier gerade ein paar unterschiedliche, widersprüchliche Quellen, aber so ungefähr, jetzt kommt auf den Tag an, je nachdem wie viel der Tag war, aber so zwischen $500,000 und teilweise zu Hochzeiten sogar $15 Millionen Verlust per Tag hat Sora OpenAI gekostet.
Das ist krass, ja.
Ja, was meinst du, überleg mal, wie viele Häuser du da bauen könntest für nur einen Tag Sora im App Store halten. Ja. Naja.
Ja, die hätten dann eine längere Halbwertszeit. Ja, also dann ist es wohl scheinbar, waren die zahlenden Kunden da auch nicht zahlend genug. Ja. Also das muss man dann schon ganz klar sagen. Also
ja, und man tritt ja auch einfach gegen so viele andere Modelle und Anbieter auch an. Auch Anbieter, die es cross-finanzieren können, wie Google, die einfach so ein lukratives Kernbusiness mit der ganzen Werbung haben, dass sie sich da auch einfach leisten können, Geld für Videogenerierung rauszuknallen, um das halt ihren AI-Ultra-Usern dann da irgendwie anbieten zu können. Bei OpenAI ist halt ein bisschen schwieriger, ja? Wenn da das Produkt selbst so viel Geld verliert, muss man sich schon irgendwann die Frage stellen, wollen wir das noch weiter betreiben oder nicht? Und da war jetzt die Antwort in dem Fall nein. Aber gut, so sei es. Ich werde es nicht vermissen. Gut, An der Stelle geht aber auch noch ein riesengroßes Dankeschön raus an den Sponsor der heutigen Episode, und zwar HD+.
Für faire 6,99 Euro im Monat könnt ihr mit der HD Plus TV-App klassisches Fernsehen ganz einfach übers Internet streamen. Das Abo ist monatlich kündbar und wird für viele günstiger sein als klassisches Kabelfernsehen. Dabei bekommt ihr über 100 Sender in HD. Von RTL, ProSieben und Sat1 bis hin zu öffentlich-rechtlichen. Ihr könnt Sendungen pausieren, neu starten oder auch direkt in Mediatheken nach Inhalten suchen, falls ihr etwas verpasst habt. Das geht auf fast jedem Fernseher, denn der HD Plus IPTV-Stick wird via HDMI verbunden und kommt mit Android TV. So könnt ihr EU-weit Fernsehen und auch auf Netflix, YouTube und Co. zugreifen. Wenn ihr euch den Stick holt, gibt es 3 Monate HD Plus gratis. Der Gutschein liegt bereits in der Verpackung und lässt sich auch später einlösen, falls ihr zum Beispiel erst euren Kabelanschluss kündigen müsst.
Ja, und wenn ihr nochmal Bock habt, 15% on top zu sparen, dann gebt gerne noch den Code GALAXY15 ein. Links zu allem ist wie immer unten in der Videobeschreibung, und ein Riesendankeschön geht nochmal raus an HD+ für die Unterstützung.
Yes, yes, yes. Und danach können wir in das nächste Thema eintauchen. Wie schon erwähnt, Donald Trump, oder was heißt Donald Trump, aber in den USA wurden einfach WLAN-Router verboten, die nicht in den USA hergestellt werden. Und das Problem ist halt, es gibt keine nennenswerten Produktionen an WLAN-Routern, die in den USA produziert werden. Also es gibt da nicht viele Modelle. Oder eher gesagt keins, also zumindest nichts, was in größerer Stückzahl produziert wird. Und deswegen wurden effektiv WLAN-Router verboten. Es ist aber wohl so, dass Router, die jetzt bisher schon zugelassen waren, weiterverkauft werden dürfen, auch weiter genutzt werden dürfen. Es ist jetzt nicht so, dass alle ihre Router abbauen müssen. Aber halt für neue Modelle, die rauskommen, ist es halt schon aktuell ein komplettes Verbot. Man kann wohl Ausnahmegenehmigungen beantragen, aber das ist sehr, sehr kompliziert und sehr, sehr kostenaufwendig. Das alleine wird schon sehr viele Firmen wahrscheinlich aus dem Markt rausdrängen, weil man da natürlich schon auch ein gewisses Investment machen muss, um halt seinen Router, jedes einzelne Modell braucht dann auch eine einzelne Sondergenehmigung. Und das halt zu machen, das werden sich wahrscheinlich nur die ganz großen Player erlauben können. Zumindest Stand heute. Es kann natürlich auch bei der aktuellen Stimmung in den USA in 2 Wochen wieder alles anders sein, so who knows. Aber wenn das jetzt so auf jeden Fall durchgezogen wird, ist das schon krass. Und es soll wohl auch für Software-Updates gelten, zumindest dann, wenn sie neue Funktionen bringen. Sicherheits-Updates sollen wohl auch für bisherige Router noch gemacht werden können. Aber du kannst jetzt nicht einfach eine komplett neue Software auf deinen Router per Update bringen. Das ist auch nicht möglich. Und das ist schon crazy.
Also, um ein paar Details hier vielleicht noch mit reinzubringen. Betroffen sind nicht nur WLAN-Router, sondern auch Router ohne Funk. Also jegliche Geräte, die in irgendeiner Form Internetkommunikation für dein Heimnetzwerk machen, sind davon betroffen. Und um diesen neuen Regelungen zu entsprechen, muss nicht nur der Router irgendwie zusammengebastelt werden in den USA oder so, sondern die gesamte Herstellungskette muss in Amerika stattfinden. Das bedeutet Design, Chipproduktion und Softwareprogrammierung. Also wirklich alles muss in Amerika passieren, und das macht es halt wirklich schon sehr komplex und kompliziert, dort überhaupt jetzt neue Produktionskapazitäten hochzufahren und da neue Modelle dann mit auf den Markt zu bringen. Was dieses Software-Update-Thema noch angeht, es gibt eine Ausnahmegenehmigung für Software-Updates bis zum 1. März 2027, also jetzt ein Jahr lang noch ungefähr, und das betrifft halt diese Updates, die nur Sicherheitslücken schließen, aber keine neuen Funktionen bringen. Also neue Funktionen ist generell verboten, aber Sicherheitslücken darf man noch bis 1. März 27 schließen. Danach aber nicht mehr. Und das finde ich eigentlich noch viel verrückter. Weil überleg mal, wie oft upgraden Leute ihre WLAN-Router? Wie oft passiert es, dass du einen neuen Router kaufst? Also bei uns Tech-Nerds vielleicht noch überdurchschnittlich oft, aber selbst bei uns, sage ich dir ganz ehrlich, ich glaube, mein Router ist irgendwie 5 Jahre alt oder so, at this point. So, und dass sie jetzt eine Ausnahmeregelung für ein Jahr machen, wird halt bedeuten, dass spätestens ab 1. März 27, wenn die jetzt nicht nochmal ihre Meinung ändern, ne, das hast du ja auch schon gesagt, da kann man sich bei der US-Regierung aktuell nie ganz so sicher sein, wie lange bestimmte Statements ihren Wahrheitsgehalt behalten. Aber so wie es jetzt aktuell geplant ist, wird es dann ab dem 1. März 27 dazu kommen, dass ganz, ganz, ganz viele Leute keine Updates mehr für ihre WLAN-Router bekommen können. Und ich glaube, das wird ehrlicherweise sogar eher ein größeres Sicherheitsproblem, als dass überhaupt ausländische Router eingesetzt werden. Denn das ist ja die offizielle Begründung, warum man das macht, warum jetzt diese WLAN-Router gebannt werden, warum die jetzt aus USA nur noch kommen dürfen, wegen nationaler Sicherheit. Aber ich habe das Gefühl, dass es zumindest kurzfristig gesehen eher ein Schuss in den eigenen Fuß ist, was dieses Sicherheitsthema angeht.
Aber jetzt mal ganz im Ernst, sind Sicherheitsupdates für Router so eine Sache, die häufig passieren? Also ich, shame on me, aber ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich schon mal aktiv ein Sicherheitsupdate oder auch irgendein Update für einen Router aufgespielt habe. Es kann natürlich sein, dass das automatisch passiert, könnte sein. Aber I don't know, also muss ich ehrlich sagen.
Also mein Router macht's automatisch. Ich weiß nicht, wie oft er das macht, ehrlich gesagt, weil ich schaue da nicht so oft nach dann. Aber ja, ne, alleine die Masse macht's ja, ne? Also wenn du mal überlegst, wie viele Router da im Umlauf sind. Ja, gut.
Aber es gibt ja schon ein paar US-Firmen, die Router machen, zum Beispiel Ubiquiti. Ne, die produzieren dann wohl offensichtlich nicht in den USA, aber vielleicht ist das ja dann ein Anreiz, dass das mal gemacht wird. Ich meine, es ist jetzt natürlich schon ein gewisser Ansporn, dass wenn so ein Verbot besteht, dass du dann halt vielleicht als Firma sagst, okay, wir machen das jetzt und dann sichern wir uns einen großen Marktanteil in Zukunft, weil viele andere das dann nicht können. Allerdings muss man auch sagen, wie wir gerade schon gesagt haben, bei der aktuellen Entscheidungsfindung da drüben, dass es mal hü, mal hot ist und sich ständig Sachen ändern, kannst du natürlich auch echt heftig auf die Schnauze fallen, wenn du dann jetzt sagst, so, du nimmst das Geld in die Hand, das wieder in den USA produziert wird, verlegst da alles rüber. Ich könnte mir vorstellen, dass die Produktion von einem Router eher nach in die USA geholt werden kann, als zum Beispiel eine Smartphone-Produktion. Also vielleicht ist das eine Sache, die schon irgendwo möglich ist, das zu machen, und wo sich vielleicht auch irgendein Hersteller darauf einlässt, zu sagen, okay, wir machen das jetzt, aber wenn dann aus irgendeiner Laune heraus es dann irgendwann doch wieder heißt, wir schaffen diese Regelung jetzt ab, dann bist du halt richtig gefickt, wenn man das mal so sagen darf, ja. Weil dann hast du richtig viel Geld verbraten und dann kommen die günstigen Router wieder aus Übersee und du hast richtig viel Geld in den Sand gesetzt, so, ne? Ja. Also, ja, ich weiß ja nicht, also ist schon eine schwierige Situation auf jeden Fall.
Also ich glaube, der Knackpunkt wird die Chip-Produktion sein. Also das ist jetzt so meine amateurhafte Einschätzung der Situation.
Aber es gibt doch auch von Intel und so irgendwelche Chipfabriken, die so Standardchips bauen, locker auch in den USA.
Ja, aber das ist das, was am kompliziertesten und teuersten ist, umzuziehen und vor allem auch hochzufahren. Ja, weil es ist ja nicht so, dass jetzt irgendwie sau viele Fabs in Amerika stehen, denen langweilig ist, die nur darauf warten, dass jemand 100 Millionen WLAN-Chips bestellt. Ja? Also da ist es schon auch sehr aufwendig, die Kapazitäten hochzufahren. Und ja,
da können ja wirklich so Low-End-Chips eigentlich rein in so einen Router, oder? Also, oder habe ich das jetzt komplett falsch offen? Also
dass du überhaupt einen Router baust, der in irgendeiner Form funkt, sicherlich. Aber wenn du jetzt überhaupt erstmal anfängst, in Amerika Router zu fertigen und die da rauszuhauen, dann willst du ja eigentlich nicht anfangen, die schlechtesten Router auf dem Markt zu bauen, sondern denkst dir, okay, jetzt baue ich da Produktionskapazität auf. Jetzt sollen es dann aber auch, ne, nach Möglichkeit den neuesten Standards entsprechen, vielleicht sogar konkurrenzfähig sein, so international oder keine Ahnung, was weiß ich. Ich Ich meine, vielleicht sind es ja auch bekanntere.
Oder du willst Router bauen, damit die Amerikaner überhaupt welche kaufen können. So.
Ja, aber ich meinte also, das jetzt mit der Chip-Produktion auch im Verhältnis zu den anderen Sachen. Also zu den Sachen wie Software-Design. Das hochzufahren ist natürlich auch kompliziert, aber ich glaube nicht ganz so kompliziert, wie die Chip-Produktion hochzufahren. Oder sowas wie, ja, du musst halt die Kunststoffgehäuse herstellen. Das geht dann halt relativ easy. Aber ne, gerade wenn wir über höhere Stückzahlen sprechen, kann ich mir schon vorstellen, dass es dann bei den Chips ein bisschen knifflig ist und auch mit hohen Kosten verbunden ist, was dann im Hintergrund wieder das ist, was dich bumst, sollte die Regelung wieder abgeschaffen werden, weil dann stehst du auf einmal wieder in Konkurrenz mit Routern, deren Chips halt eben nicht in Amerika hergestellt werden, sondern halt in China, ja, in Taiwan, sonst wo halt die Löhne und so weiter und die Produktionskosten generell sehr viel geringer sind, und da wird es dann plötzlich super schwer, da konkurrenzfähig zu sein. Da müsste man quasi eine Firma sein, die per se sowieso schon hohe Gewinnmargen in ihre Produkte einplant und dann sowas im Zweifelsfall auch schlucken kann.
Apple.
Exactly. Ja, ich glaube auch. Also Apple könnte es schon durchaus sein.
Wie hieß doch der Apple-Router früher?
Airport. Wie Flughafen einfach.
Smart. Ja, dann gibt es jetzt bald einen neuen Apple Airport. Könnte ja echt sein, oder? Also
ich fände es geil. Ich muss sagen, ich habe so ein bisschen vermisst. Früher, wo Apple noch Router gebaut hat, hatte ich auch tatsächlich eine AirPod Express. Ich fand die richtig gut, hatte auch ein paar unique Features, sage ich mal, und ein sehr viel simpleres User-Interface als diese ganzen Fritzboxen und was nicht alles gibt. Also es war wirklich sehr benutzerfreundlich und hat viel Spaß gemacht, aber ist dann halt irgendwann hoffnungslos veraltet gewesen, und dann musste ich halt auch wieder auf andere Optionen umsteigen. Aber ich fand es eigentlich immer schade, dass sie es nicht weitergemacht haben, zumal Apple ja auch WLAN-Router mit Festplatte auch teilweise verkauft hat, die du dann als Backup nutzen konntest. Aber das waren andere Zeiten, ne? Heutzutage will halt Apple, dass du dein Backup gefälligst in die iCloud machst und dann schön monatlich für die iCloud zahlst. Damals konntest du im Apple Store noch eine schöne All-in-One-Lösung kaufen, die dann schön einfach bei dir in der Wohnung steht und wie magisch im Hintergrund dein Mac-Backup. Das war schon geil.
Aber Fun Fact, selbst der AirPod wurde damals nicht in den USA gebaut. Also
ja, of course not.
Of course not. Wurde auch von Foxconn gefertigt. Habe ich gerade mal gegoogelt. Ja, also das wäre wild, aber wäre, also ich, den Gedanken finde ich auch smart, weil Apple könnte dann auch wahrscheinlich könnte es wegstecken, dass man dann halt auch mehr Geld dafür zahlt, weil es ist halt ein Apple-Produkt. Und vielleicht könnten sie dadurch die Produktion in den USA schon irgendwie finanzieren, wenn sie dann bei diesem Produkt wahrscheinlich auf einen großen Teil der Marge verzichten, den sie sonst in ihren Produkten haben. Und vielleicht ist das dann auch wieder ein Punkt, der dann dem Apple-Ökosystem zugutekommt, wenn man da wieder einen Router anbieten kann, der halt dann vielleicht echt solche Funktionalitäten hat, wie so ein kleines NAS-Replacement zu sein, dass man sich da so seine eigene Cloud dann zu Hause auch mit einrichten kann. Das ist ja auch etwas, wo man einen ultra nice Ökosystem-Charakter dann haben kann, ne, mit Streaming über AirPlay und so weiter und so fort.
Smart Home, Threads, die können so viele von ihren Lieblingstechnologien pushen darüber.
Das wäre schon echt smart, aber das dann halt wirklich in den USA fertigen zu lassen, wird sicherlich auch für Apple eine Challenge sein. Also
ja, aber vielleicht ist auch ein gutes Werkzeug, um den Orangenmann so ein bisschen in Zaum zu halten, dass man sagt, guck mal hier, wir kommen da deinen Forderungen nach, wir gehen jetzt all in on America, wir machen jetzt hier die Router, und dann ist er vielleicht auch happy und lässt Apple die Produkte, mit denen sie wirklich das Cash machen, weiterhin aus dem Ausland importieren.
Ja, smart. Das könnte wirklich sein. Und Apple hat ja in dem Bereich schon Erfahrungen, von früher. Sie haben jetzt ja auch ihren eigenen Chip in die Richtung. Eigenes Modem entwickelt und so. Also die hätten vielleicht, also die hätten wahrscheinlich schon die Möglichkeit, es zu machen. Ich finde den Gedanken krass, muss ich sagen. Also
Oh, ich sehe schon, dass man diesen dummen Router nur mit dem iPhone einrichten kann. Also, dass so ein Ding ist, dass du ein iPhone brauchst, um den Router einzurichten. Und das, dann geht's schon wieder los, dass die Leute sich dann so einen Router holen. Dann denken sie sich wieder, ah, ich hole mir jetzt ein neues Handy. Ah, ich kann mir jetzt aber nicht ein Android holen, sonst habe ich ja keinen Zugriff mehr auf meine Router-Einstellungen.
Du musst ja auch den Router mit einem Mac einrichten können. Das wird ja dann auch über den Browser gehen, oder? Aber das wäre natürlich ein krasser Move. Es gibt dann einen Router in den USA, den du kaufen kannst, und dafür brauchst du auch noch ein iPhone. Digga.
Tja.
Das wäre wild. Das wäre wirklich sehr wild. Aber auch so Funktionen wie dann, keine Ahnung, dass dann vielleicht, dass du dann einfach mit deinem iPhone zu diesem Router/NAS gehen kannst und einfach so Dateien per AirDrop dann drauf droppen kannst. Stelle ich mir auch sehr geil vor. Also man könnte schon echt ein paar geile Ökosystemfunktionen damit umsetzen.
Das klingt nice, aber das ist nicht mehr, das ist vorbei. Ich glaube, von diesem Festplattengedanken musst du dich verabschieden. Das war früher mal, jetzt ist wirklich all in on iCloud. Also desto weniger Speicher die Leute zu Hause haben, desto besser für Apple.
Ich würde sagen, das NAS-Thema ist absolut nicht vorbei. Vielleicht für Apple, okay. Aber so insgesamt habe ich schon das Gefühl, dass da auf jeden Fall noch ein Interesse besteht und auch immer mehr Leute, ob es jetzt wirklich immer mehr Leute sind, ist jetzt einfach nur aus der Luft gegriffen, aber es gibt ja auch immer mehr Unternehmen, die in diesen Bereich reingehen. Also früher war das ja immer so dieses klassische Synology NAS und mittlerweile gibt es echt einige Firmen, die da reingesteppt sind. Ugreen. Es gibt aber auch Gerüchte, dass noch andere große Firmen in diesen Markt reinpushen können. Und ich glaube, das würden die nicht alle machen, wenn da überhaupt gar kein Interesse besteht. So, daher kommt.
Ja, aber was ist denn, wie werden diese Produkte denn vermarktet? Es ist doch immer dasselbe. Oh, du hast keinen Bock mehr, monatlich für deine iCloud zu zahlen? Los, kauf dir einen NAS. Oh, genau. Du willst die Kontrolle über deine Daten? Los, kauf dir einen NAS. Ja, aber das wäre wie, wenn jetzt Spotify sagen würde, oh, du hast keinen Bock mehr, deine Musik nicht zu besitzen. Wir machen jetzt einen CD-Laden wieder auf. So, es ist einfach, klar ist es ein Konkurrenzangebot zu diesen ganzen Cloud-Diensten und klar besteht ein Interesse daran, diesen Cloud-Diensten zu entfliehen. Aber Apple hat ein viel größeres Interesse daran, die Leute auf den Cloud-Diensten zu halten, statt ihnen sogar noch aktiv dabei zu helfen, diesen Cloud-Diensten zu entfliehen. Weil sie halt jetzt aktuell, können sie sich halt hinstellen und sagen, natürlich kannst du dir ein Ugreen NAS kaufen, aber mit iCloud und so weiter ist natürlich die Integration in deine Fotos-App und dieses und jenes und so ist viel smoother und viel geiler, deswegen mach mal lieber nicht NAS, bleib mal auf der iCloud. Und wenn sie jetzt sogar selber hingehen und sagen, oh, wir bieten eine Home-NAS-Lösung an, die genauso smooth läuft wie iCloud, aber den Vorteil hat, dass du nicht mehr monatlich an Apple abdrücken musst, vergiss es.
Aber vielleicht finden sie einen anderen Weg, dass du trotzdem monatlich an Apple abdrücken musst. Das eine schließt ja das andere nicht aus. So.
Einfach iCloud-Subscription für deine iCloud zu Hause.
Ja, okay, aber wahrscheinlich wäre der erste Schritt ja für Apple sowieso, das Gerät ohne die Festplatte zu,
Ja, soweit kommt's noch. Du kannst hier einfach eine handelsübliche HDD reinstecken. Nee. Niemals. Da muss die.
Warte, wie könnte Apple damit noch Geld verdienen?
Mit einem NAS-System?
Ja, so. Weil das ist schon ein guter Punkt, dass sie sich ja selbst Konkurrenz mit der iCloud machen. Auf der anderen Seite könnte man sagen, jemand, der sich dann so ein System holt, hätte sich vielleicht dann sonst eher was anderes geholt. Und so kann Apple trotzdem da noch so ein bisschen die DJI-Taktik, die sich auch selber immer wieder Konkurrenz machen. Mhm. Aber dafür bleiben die Leute halt bei der Firma. Ja, kann man so oder so sehen.
Ich glaube, dass da nichts NAS-mäßiges kommt. Aber freuen würde ich mich auch, verstehe mich nicht falsch. Aber das
AirPod
ist so,
könntest du dir schon vorstellen. Also
AirPod, WLAN-Router prinzipiell, meinst du?
Ja, einfach ein Router
komplett
von Apple?
Komplett, klar. Weil ich, also, ne, wie ich schon gesagt habe, so einrichten nur übers iPhone, generell Stärken vom Ökosystem, Pushen der eigenen Technologien wie, also, ne, Threads und so ist jetzt nicht eine eigene, Meta und so ist jetzt nicht die eigene Technologie, aber Apple ist da schon sehr investiert und hat da auch großes Interesse, das weiter auszubauen. Ne, generell Smart Home ist ja bei Apple schon auch eigentlich immer ein wichtiges Thema gewesen, das dann aber an vielen Stellen auch schleifen gelassen wurde. Wenn jetzt aber wirklich neues Siri und so weiter kommt, vielleicht auch endlich mal irgendwann dieser Homecomputer da, dieses iPad auf Standfuß, ne? Da ist es auf einmal auch wieder richtig wichtig, dass die Leute halt ein vernünftiges Netzwerk haben, das stabil läuft, wo sich Apple dann auch drauf verlassen kann, dass es keine Probleme gibt, weil die Performance von solchen Smart-Home-Systemen und auch sowas dann wie einem Apple Intelligent Siri, das richtig gut funktionieren soll und so. Das hängt ja auch viel mit dem WLAN zusammen, AirPlay und so weiter. Und wenn Apple da sagen kann, ey, wir können da, ne, die vertikale Integration nochmal komplett durchspielen und da einen weiteren wichtigen Baustein im Zuhause unserer Nutzer einfach selbst mitbestimmen und selbst mitgestalten, da werden die schon ein gewisses Interesse dran haben, aber wird ja auch seine Gründe geben, warum die in den letzten Jahren noch nicht ins WLAN-Router-Business reingegangen sind. Aber vielleicht ist das jetzt genau der Anstoß, der gefehlt hat.
Ja, das, ich finde, also alleine der Gedanke, also wenn wir jetzt mal das Festplatten-Ding rausnehmen, alleine der Gedanke, einen Router mit dem Smart Home zu verbinden, ist ja schon an sich auch ein mega Mehrwert, weil jetzt gerade sieht es bei ganz vielen zu Hause so aus, es gibt diese Netzwerkecke, diesen Netzwerkschrank, so, da ist dann ein Router und da hängen dann irgendwie so eine bis zwei oder drei Bridges dran, je nachdem, wie sehr man im Game ist, so, und es ist ja einfach keine schöne Angelegenheit, ne? Also ich glaube, diesen Schrank machen die wenigsten gerne auf. Das ist einfach so, ja. Das ist halt eine Notwendigkeit. Und Apple könnte halt vielleicht einen Weg finden, das alles in ein Gerät zu integrieren, dass man sagt, so ja, ihr braucht eh in Zukunft nur noch Meta und keine Ahnung, das Gerät sieht schick aus. Stellt es euch doch einfach schön irgendwie hin. Das könnte schon cool sein. Und wenn man noch wilder sich Gedanken macht, könnte ja dieser Apple-Router, sorry, dass ich so auf den Apple-Router abgehe, aber ich find's spannend, könnte dieser Apple-Router ja auch vielleicht so eine Apple-TV-Funktionalität bekommen. Dann wäre zwar trotzdem eine Festplatte drin verbaut, es wäre aber nicht so NAS-mäßig, so speichermäßig, aber du könntest dann vielleicht dann darüber halt dir an deinen Fernseher so ein Apple-TV-Interface übertragen lassen und Apple-TV einfach wireless nutzen, ohne dass da per HDMI irgendwas gemacht wird.
Ja, maybe. Es gibt viele Möglichkeiten. Ein Gedanke, der mir jetzt gerade auch noch gekommen ist, ist Netzwerkredundanz. Da könnte Apple auch das Ökosystem voll ausnutzen, dass sie zum Beispiel sagen, wenn wir feststellen, dass dein Internet ausgefallen ist oder temporär nicht verfügbar ist, dann klemmen wir uns automatisiert in den Hotspot von deinem Handy rein und lassen dein Haus weiterhin online. Also, dass du quasi, selbst wenn du am Mac sitzt und einfach mit deinem Apple WLAN-Router verbunden bist und dann fällt dein Internet aus, dass du gar nichts davon mitbekommst, außer vielleicht eine kleine Pop-up-Notification oder so, wo dann drin steht, Netzwerkinstabilität erkannt, Bereitstellung von Internet über iPhone aktiviert oder so. Und dein iPhone liegt eigentlich in einem ganz anderen Zimmer oder whatever. Aber dass es sich halt einfach so wie, ne, the Apple way, smooth, seamless, so miteinander verbunden hat und du hast einfach weiterhin Internet, ohne dass du was machen musstest. So, ja, ne, smart, es ja. gibt so viele schöne ja. Möglichkeiten.
Also umso länger man drüber nachdenkt, das ist einfach nur ein Win, das zu machen jetzt in der Situation. Also wir können natürlich jetzt nicht hundertprozentig irgendwie analysieren, was jetzt alles genau für Apple...
Das ist alles Spekulation hier. Hier ist
ja,
nix ist Fakt, alles ausgedacht.
Einfach mal ein wilder, es ist einfach mal ein wilder Gedankenritt. Und ich fände es smart, muss ich sagen. Habt ihr vielleicht gemerkt, also ich wäre Fan.
Nicht ganz so großer Fan bin ich von der Entscheidung, dass jetzt Werbung in Apple Maps geschaltet wird in Zukunft. Apple hat das angekündigt, die haben irgend so eine Business-Schnittstelle, das habe ich auch nicht genau gecheckt, Apple Business Plattform heißt das Ganze, gelauncht, wo man halt auch als Unternehmen Werbungen in Apple Maps pushen kann. Also du kannst jetzt quasi für Apple Maps Werbeplätze kaufen. Und es ist dann... Ja, einfach Werbung in Apple Maps, wenn du jetzt zum Beispiel nach einem Restaurant suchst oder so, dass dir einfach als erstes Suchergebnis nicht unbedingt das beste Restaurant angezeigt wird, sondern halt eins, das Apple für Werbung bezahlt hat. Also quasi der klassische Google-Suche-Weg, das zu machen. Ja, muss das? Ich find's nicht so gut, ehrlich gesagt. Also ich kann zwar nachvollziehen, dass es ein lukratives Businessmodell ist und sich Apple das nicht durch die Finger gehen lassen möchte, da das saftige Werbemoney. Aber auf der anderen Seite ist es doch eigentlich bei den Apple-Diensten immer so ein bisschen der Anspruch, dass es halt hochwertig sein soll, dass es zu einem gewissen Grad werbefrei auch einfach sein soll, dass du immer das Gefühl hast, ey, wenn ich die Apple-Dienste nutze, dann ist es schön, geil, clean, hochwertig, Datenschutz, alles safe und werde da nicht mit den personalisierten Werbungen und sonstigen Kram irgendwie abgelenkt, sondern es sind einfach dann Dienste, auf die ich mich verlassen kann. Und dafür zahle ich dann auch gerne mehr Geld für mein iPhone, aber ja, scheinbar wird da jetzt doch lieber das Geld verdient.
Ja. Und ich meine, es wäre eigentlich auch langfristig ein geiles Alleinstellungsmerkmal gewesen für Apple-Karten, dass man halt auf der einen Seite Google Maps hat, was ja noch beliebter ist als Apple-Karten. Ich weiß nicht, wie es in den USA ist, aber zumindest hier bei uns. Und dass man dann sagt, so, ja, wir haben die werbefreie Alternative, nutzt doch Apple-Karten, kauft euch dafür am besten noch ein iPhone. Und ja, das nimmt man jetzt natürlich schon so ein bisschen raus. Ja, aber grundsätzlich finde ich sowieso alles bei Apple komisch, was mit Werbung zu tun hat. Das passt eigentlich gar nicht zu Apple, also so egal wo.
Also ja, just imagine, die würden jetzt einen günstigeren Apple TV Plus Tier mit Werbung raushauen oder was ja, ich, dieses also ganze Netzwerk. Oder wie grad, Spotify oder so, gratis Tier für Apple Music, aber nach jedem Song kommt erstmal Werbung. So, das ist doch, also klar kann man das machen, aber das ist doch nicht dieses Apple-Gefühl.
Nee, überhaupt nicht. Ich überlege gerade, ob es überhaupt irgendwo bei Apple Werbung gibt. Ich könnte mir vorstellen, im App Store.
Ja, im App Store gibt es Werbung, ja.
Aber sonst, also wo gibt es sonst noch Werbung bei Apple?
Ja, Steve Jobs war seinerzeit eigentlich gar nicht so abgeneigt, Werbung zu machen. Also so prinzipiell schon. Er hat immer gesagt, so Werbung ist eigentlich komplett Kacke. Aber gut gemachte Werbung ist viel wert. Und da hatten die ja auch eine Zeit lang diese iAds und sowas gelauncht, wo sich wirklich viele Gedanken drum gemacht haben, wie man Werbung besser machen kann. Ja. Aber ich schaue gerade hier so prinzipiell, ja, Werbung im App Store ist vorhanden. Ja, und es sieht auch ähnlich aus. Also Apple hat auch schon Screenshots davon veröffentlicht, wie die Werbung in Apple Maps aussehen wird. Und es ist eigentlich wie im App Store. Einfach so blau hinterlegt, ein kleines Logo daneben, dass man weiß, dass es Werbung ist. Und halt ganz oben angezeigt. Ne? Das ist auch wie bei der Google-Suche. Du musst erst dran vorbeiscrollen, bis du zu den echten Ergebnissen kommst.
Ja, aber keine Ahnung, ich finde, das hätte jetzt Apple einfach nicht nötig. So, das ist okay, sie hätten es auch im App Store nicht nötig, aber also, eigentlich hat es die reichste, kann man noch reichste Firma der Welt sagen?
Oh, das
die haben
weiß
schon
ich,
ordentlich Cash-Reserve, ne?
Ja, aber, okay, da.
Eigentlich haben sie es nicht nötig, aber gut, Kapitalist, so funktioniert Kapitalismus nicht.
Ja, 27% Marktanteil hat Apple Maps in USA, 70% liegen bei Google Maps. Das heißt, nur 3% sind überhaupt von irgendwelchen anderen Maps-Apps. Das ist ein absolutes Duopol, wie man so schön sagt, oder?
Ja. Aber trotzdem ist das ja noch eine Situation, weil ich glaube, bei den Betriebssystemen ist es ja nicht 30, 70 in den USA, nee, sondern eher andersrum. Und das bedeutet ja trotzdem, dass es noch sehr viele iPhone-User gibt, die Google Maps nutzen. Und eigentlich ist es ja dann schon so ein Punkt zu sagen, so ja, unsere Sache ist halt werbefrei.
Ja, und ich muss sagen, also ich nutze zum Beispiel auch am liebsten Google Maps auf meinem iPhone. Ich nutze Apple Maps nur für die Satellitenkarten, weil ich finde, die Satellitenbilder sind mittlerweile bei Apple Maps, zumindest an den Orten, an denen ich so unterwegs bin, sehr viel hochwertiger, viel häufiger in 3D verfügbar und vor allem nicht so ein Flickenteppich. Da habe ich mir schon lange die Frage gestellt, was da eigentlich bei Google los ist, dass sie nicht mal endlich eine fette AI-Engine anschmeißen und da einfach mal diese Übergänge zwischen den verschiedenen Satellitenbildern mal vernünftig machen, weil du hast so oft, keine Ahnung, so ein Feld oder ein Wald oder so und dann ist
Winter,
der Wald
Sommer oder so.
Genau, Winter ist so alles grau und braun und dann ist da so eine richtig scharfkantige Linie und auf einmal blühen blühen da die ganzen Wiesen und Wälder wieder oder auch so, ne, so über den Städten, dass einfach die Farben oder so ganz unterschiedlich sind. Aber ich meine zumindest mitbekommen zu haben, dass es jetzt ein richtig fettes Google Maps Update gibt, was jetzt in Amerika erstmal startet, wo die auch mit 3D-Karten und so mehr reinpushen. Also ja, eigentlich wäre das jetzt der richtige Zeitpunkt für Apple Maps, weiter an Argumenten festzuhalten, warum man sie nutzen sollte. Aber gut.
Aber es kann auch echt sowas sein, wo wir uns jetzt so als Enthusiasten dann drüber stören, aber so dem Otto-Normalnutzer, dem fällt das vielleicht gar nicht so krass auf. So, das ist, vielleicht ist das von Apple so der Gedanke, so ja, da können wir es eigentlich machen. Es fuckt nicht so sehr ab. Dann bekommst du halt das Restaurant oben angezeigt, so, ja, who cares? Ne? Was ich bei Google eigentlich am abgefucktesten finde, so bei Google Maps, ist halt, sind halt diese Pins auf der Karte.
Ja.
Also so mit so einem Logo von der Firma so drauf. Also es gibt so Firmen, die irgendwie jede Filiale von sich so highlighten, dann mit so einem Pin auf der Karte. Dann denke ich mir so, Digga, also das ist es einfach nicht.
Ja.
Ich glaube, sowas macht Apple jetzt ja nicht, sondern es geht dann nur so um Suchergebnisse, ne?
Ja. In other Apple News, die WWDC 26 wurde angekündigt. Das ist, glaube ich, an sich gar nicht so ein Riesenthema, aber Überraschung, Überraschung, es soll um AI gehen. AI, Siri, Apple Intelligence kommt dieses Mal in echt, aber wirklich.
Ja.
Nein! Hey Siri, stopp! Entschuldigung. Die HomePods schon wieder.
Ja, das Gegenstück zur Google I.O. Ich bin mal wirklich sehr gespannt. Also auch auf Siri bin ich so gespannt, was da kommt. Das ist ja so ein Thriller.
Ich bin am gespanntesten tatsächlich darauf, wie sie das formulieren werden. Also sie werden sicherlich keine Schuldeingeständnis über die Lippen bringen, was Apple Intelligence angeht. Ich glaube, es ist eher sowieso super great gewesen and all our users love it and now it gets even better. Aber trotzdem finde ich das spannend zu sehen, wie die das dann navigieren. So eine Situation, wo sie wirklich eigentlich alle enttäuscht haben mit dem Start von Apple Intelligence. Gerade dieses neue Siri, ja als Kernfeature vom iPhone 16 angekündigt haben einfach. Und jetzt launchen sie mit dem iPhone 18 erst wirklich ein neues Siri. Das ist schon echt crazy, so eine krasse Verspätung dann da drin zu haben. Und ich bin echt gespannt, wie sie es vermarkten und auch, wie es sich unterscheiden wird von dem, was sie ja vor 2 Jahren schon versprochen haben, was dann aber nicht kam. Ob das jetzt einfach ist, ja, jetzt machen wir endlich das, was wir damals versprochen haben und jetzt ist es fertig, Leute, guckt mal. Oder unterscheidet sich ist dann doch signifikant, hat nochmal andere Funktionen, vielleicht sogar ein anderes Erscheinungsbild, vielleicht sogar einen anderen Namen. Einfach irgendwas, das den Leuten klar macht, das ist nicht dieser Fail von vor 2 Jahren. Jetzt wird's richtig gut. Oder ob man einfach sich denkt, ja, das war jetzt blöd mit dem Launch von Apple Intelligence, aber wenn jetzt das Feature kommt und es gut ist, dann werden sich die Leute in 5 Jahren nicht mehr dran erinnern, dass es mal früher scheiße war.
Also ich muss ja sagen, ich finde, der Name Apple Intelligence ist verbrannt. Also das ist einfach ein Fail gewesen, auch wenn der Name einfach wirklich legendär ist. Also viel besser kannst du es nicht nennen, wenn du deine AI einfach Apple Intelligence nennst, so ist schon geil. Aber ich könnte mir schon vorstellen, dass sie dieses Apple Intelligence ablegen. Aber da meintest du ja schon mal, ich glaube, wir haben schon mal drüber gesprochen, dass du das nicht glaubst, dass der Name zu perfekt ist.
Der Name ist zu perfekt und er ist zu verbreitet. Wenn du jetzt heute
ein neues Apple Produkt verbreitet.
Nein, also schon auch in den Köpfen der Leuten, aber am Ende des Tages, wenn du jetzt auf die Apple-Webseite gehst und dir ein Mac kaufst, ein iPhone kaufst, ganz egal, es sind alles immer Apple Intelligence unterstützt, Apple Intelligence Features, Apple Intelligence hier und Apple Intelligence da. So, es ist vorhanden, es ist da, es ist Teil des Ökosystems. Und wenn du es jetzt umbenennen willst, bedeutet das auch, dass du ganz viele Dinge, die bisher Apple Intelligence hießen, dass die umbenannt werden müssen oder sogar eingestellt oder rausgekickt werden müssen. Und das kommt einem Schuldeingeständnis zu nah. Und Apple ist nicht die Firma für Schuldeingeständnisse. Selbst wenn die richtig Kacke bauen, stellen die sich nicht hin, sagen, nee, tut uns leid, sondern da werden die Augen zugemacht und la 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 die Ohren zugehalten und it's all great and now even better.
Ja.
Ja, und ich meine, Apple Maps, wenn wir es gerade schon bei dem Thema hatten, ich meine, die App war auch ein Desaster. Das war einer der schlimmsten Produktlaunches von Apple jemals. Die ersten 2-3 Jahre Apple Maps waren Katastrophe. Es war wirklich peinlich, wie kacke diese App war. Und haben die umbenannt oder irgendwie dann gesagt, okay, jetzt haben wir ein großes, krasses Apple Maps 2.0 oder whatever? Nee, das war eher so diese Cyberpunk-Taktik. So nach und nach die Updates bringen, bis es gut ist und dann darauf vertrauen, dass sich langfristig das Image der App einfach shiftet.
Ja, das hat da geklappt. Aber vielleicht
hat das bei Cyberpunk hat es auch geklappt. Also
ja.
Hätte man zum Start von dem Game auch nicht möglich gehalten. Da haben wir gedacht, das ist jetzt verloren, das ist jetzt in Sand gesetzt. Aber ne? Ja, oder No Man's Sky ist ja auch so ein Spiel, was so komplett kaputt gelauncht ist. Da dachten, alles ist vorbei jetzt. Aber es hat es dann doch noch rausgeschafft aus dem Sumpf.
Ja gut, vielleicht verschreie ich es zu früh.
Ja. Andere Frage, was glaubst du passiert mit Liquid Glass? Also ist es jetzt, ich meine, der Designchef, der Liquid Glass eingeführt hat, der ist ja jetzt bei Meta, der ist ja jetzt raus. Eigentlich ist jetzt die WWD 26, da werden ja dann iOS 27, macOS 27 und so, ne, die ganzen neuen Software-Versionen vorgestellt. Das ist eigentlich der Zeitpunkt, wo man diese Designsprache nochmal überarbeiten kann. Also nicht über den Haufen werfen, aber feintunen. Nochmal, ne, das hatten wir auch gesagt.
Ja,
da bin ich sehr gespannt, was sie machen. Und hoffe vor allem bei macOS auf große Verbesserungen. Bitte macht diese hässlichen, viel zu großen Kurvenradius von den Fenstern. Das muss aufhören. Ich will wieder eckige Fenster haben.
Ja, ich glaube, es wird auch alles einfach etwas weniger transparent. Damit haben sie es übertrieben. Das ist einfach zu transparent alles. So in der Theorie sieht es geil aus, aber du musst ja auch irgendwie mit deinen Augen gewisse Sachen einfach gut erkennen können. Und es darf sich nicht alles zu sehr überlagern und so. Also ich glaube da, vielleicht wird der Weichzeichner noch ein großer Freund von Apple. So, aber ich glaube, Transparenz muss weg.
Ja. Also, Liquid Milchglas.
Liquid Milchglas, ja. Es ist irgendwie so. Also ich glaube nicht, dass sie es komplett über den Haufen werfen. Das ist
Das glaube ich auch nicht. Das glaube ich auch nicht. Ja, und auf Vision OS bin ich gespannt. Nicht, weil es irgendwie das wichtigste Release oder so wäre auf der WWDC, sondern weil ja klar ist, dass die Vision Pro als Produkt generell so ein bisschen im Limbo hängt und irgendwie ja nicht so den Fokus von Apple eigentlich genießt, den man sich dafür gewünscht hätte, aber das auch so ein bisschen so ein Henne-Ei-Problem ist, dass Apple halt sich nicht so krass auf die Vision Pro fokussiert, dadurch natürlich die Situation nicht besser wird, gleichzeitig deswegen aber auch wenig Leute das nutzen, was Apple noch mehr Gründe gibt, das ein bisschen zu ignorieren und hinten anzustellen. Aber ich fand, bei den letzten WWDCs waren echt noch immer gute und coole Sachen für Vision OS dabei. Jetzt dieses Jahr, ich bin gespannt, ob es da noch den großen Breakthrough gibt und denen noch wieder irgendwas Krasses einfällt oder ob das halt so ein bisschen mit plätschert und gut ist.
Ja. Plätschern wir jetzt zu den Kommentaren rüber. Ich fange mal direkt
yes.
an. Mit Rüdiger Meier.
Rüdiger?
AirPods Max. In meinen Augen sind AirPods Max vor allem eins, und zwar die modernen Beats by Dre. Ein Großteil kauft sich diese aus Statusgründen und nicht wegen der Soundqualität, welche besser als damalige Beats ist. Merke ich alleine schon daran, welchen Streamingdienst viele nutzen. Um von den AirPods Max voll zu profitieren, braucht man Apple Music. Nur nutzen die meisten eben Spotify. Dort hören sich die AirPods Max schlechter an und haben zum Beispiel dort auch kein Dolby Atmos.
Ja.
Kann man schon so unterschreiben.
Ja, denke ich auch. Also das Statussymbol-Ding ist einfach voll da. Und vielleicht ist es auch einer der Gründe, warum sie das Design nicht ändern, weil sie wollen, dass es halt erkennbar bleibt als AirPods Max. Ja.
Das sind die Beats bei Dr. Dre nur mit weniger Bass.
Nein, das ist gemein. Das ist wirklich, die Soundqualität ist deutlich besser als Beats by Dre. Also, ne, wenn du AirPods Max.
Ja, aber Beats by Dre ist ja immer sehr bekannt dafür gewesen, dass es sehr basslastig ist. Das meine ich.
Ja, ja. Ich meine, ja. Aber es war auch immer so dieses so Beats by Dre ist halt cool und sieht irgendwie cool aus und so, aber die Audioqualität ist in Wahrheit kacke. Aber bei den AirPods Max ist es so, die Audioqualität ist nicht das Problem. Die Audioqualität ist super und controversial take, die Audioqualität ist auch in Kombination mit Spotify noch okay. Also klar, wenn du es voll ausnutzen willst, musst du Apple Music nutzen, aber es ist jetzt nicht so, dass es eine unerträgliche Erfahrung wäre, Spotify auf den höchsten Qualitätseinstellungen mit AirPods Max zu verwenden. Das geht schon, ja, kannst du auch genießen. Ja, und ich würde sogar sagen, ist trotzdem dann noch besser als Beats by Dre. Aber ja, das, ich weiß gerade gar nicht mehr, worauf ich hinaus wollte. Das war's. Statement Ende.
Statussymbol fertig.
Statussymbol fertig aus. Ja. Ja. Ich glaube, es ist falsch, Leuten zu sagen, dass sie irgendwie AirPods Max nicht auch als ja, Kopfhörer man stempelt genießen, das schon wenn sie sehr Spotify ab. Nutzen.
Ja. Es gibt auch andere Gründe als nur Statussymbol. Hatte nicht auch irgendjemand geschrieben, so teuer sind die doch gar nicht? manche sehen das dann so und manche so.
Das klassifiziere ich jetzt einfach mal als Ragebait.
Ja, hattest du, glaube ich, nicht gescreenshottet, aber es gab auf jeden Fall jemanden, die sind doch gar nicht so teuer.
Love You Death hat geschrieben, sag mal, was macht man denn, wenn dieser Bügel / das Kopfband ausleiert? Kann man das verhindern? Überleg mir, die zu holen, aber nicht, wenn die so schnell ausleiern und ich da keine Lösung für habe. Ich kann gerne mal meine eigenen AirPods Max hier mal in die Kamera halten und für die Audio-Zuhörer, keine Sorge, ich beschreibe, was ihr sehen könntet oder solltet. Denn ich habe ein extrem ausgeleiertes Kopfband. Das ist wirklich eklig und hässlich. Da kommt schon das Gummi überall raus und das ist wirklich so, das geht gar nicht. Aber ich habe mir einfach im Internet so einen schwarzen Gummieinsatz, ich glaube, muss man mit meinem Kopf hier aus dem Fokus raus, damit man es besser sieht. Warte, muss ich noch ein Mikrofon mitnehmen, damit es auch geht. So, ich habe hier so einen schwarzen sag mal, Fokus!
Das ist aber nicht von Apple, das ist einfach so ein Drittanbieter.
Nee, das ist so AliExpress-mäßig so ein Gummieinsatz. Den kann ich dann hier oben rein. Das funktioniert überhaupt nicht mit der Kamera, so eine Scheiße hier mit dem Fokus. Egal. kann ich hier so einen Gummieinsatz reinklemmen und der, ja. Der hängt dann da drin und dann siehst du das kaputte Kopfband nicht mehr. Das macht es zwar nicht bequemer, also so dieses gespannte Netz in den AirPods Max, das soll ja auch dazu beitragen, dass sie halt so ein bisschen weich auf dem Kopf liegen. Das ist vorbei. Meine liegen jetzt so ein bisschen hart auf dem Kopf. Aber ja, das war jetzt meine Lösung dafür, weil man ja das Ersatzteil nicht kaufen kann. Danke dafür.
Ja, das ist wild. Und sowas hätten sie ja trotzdem updaten können mit den AirPods Max 2. So, dann hätten die immer noch gleich.
Das hätten die sogar für AirPods Max 1 updaten können. Dieses scheiß Teil einfach als Ersatzteil anbieten und fertig. Das bricht ihnen doch keinen Zacken aus der Krone. Verdammt noch eins. Und ich finde es dann auch immer so scheinheilig, wenn sie sich dann irgendwie hinstellen und wieder was davon erzählen, wie es dann irgendwie, oh, wie viel Mühe sie sich für die Umwelt geben und so weiter und so fort. Und ist ja richtig und die machen auch viel Gutes an der Front, ne? Ich will da gar nicht irgendwie die Sachen, die sie gut machen, da absprechen. Aber wie ernst kannst du diese Mission wirklich nehmen, wenn es dann an so simplen Dingen scheitert, wie Ersatzteile anbieten? Also, naja. Da könnte ich schon wieder ausrasten hier, sag mal.
Dursa hat noch geschrieben, kann es nicht sein, dass Apple die AirPods Max mit USB-C nur wegen der EU-Regelung herausgebracht hat? Das ergibt für mich am meisten Sinn. Man wollte dieses Modell also nicht auf den Markt bringen, musste es aber. Es ist zwar trotzdem unverständlich, warum die Neuerungen der AirPods Max 2 dann nicht bereits verbaut wurden, aber ich denke, da war man bei Apple zu spät mit der Entwicklung und so weiter. Von der Zeitleiste passt es zumindest zu der EU-Richtlinie 2022/2380 Common Charger für USB-C.
Yes, das hatten wir ja bei den AirPods Pro auch. Ich glaube, es war bei den AirPods Pro 1. Die gab's mit, oder war das? Nee, es waren auch AirPods Pro 2 mit Lightning, oder? Dass es die noch gab. Lass mich das mal kurz nachschauen. Ja, AirPods Pro 2 gab es auch mit Lightning. Und dann gab es sie noch mit USB-C. Und dann gab es nochmal, also es gab irgendwie so drei verschiedene Varianten von AirPods Pro 2. Also da haben sie diesen Move auch schon mal gebracht, die Kopfhörer nicht zu verändern, aber den Stecker schon. Und das hätte man bei den AirPods Max auch erwarten können, aber das Timing ist halt wirklich das, was diese Theorie dann irgendwie wieder köpft, weil dann hätte man ja diese USB-C AirPods Max auch einfach gleichzeitig mit den AirPods Pro mit USB-C rausbringen können. Da hätte niemand komisch geguckt, aber es war halt so, ne, die AirPods Pro kommen mit USB-C raus, die AirPods Max behalten Lightning, alle sind so, hä? Warum kommen die AirPods Max nicht mit USB-C? Ah, wahrscheinlich, weil Apple an der neuen Generation arbeitet und die das dann gleich als gesamtes neues Modell mit USB-C raushauen. Dann ein Jahr später, so komplett random von der Seite, steppen die mit diesem USB-C-Modell rein, das aber nicht ein neues AirPods Max 2 Modell ist, sondern nur USB-C bringt. Und dann dachten alle so, ah, okay, krass, jetzt haben sie diesen Random Step noch gemacht. Das bedeutet, wir müssen noch lange auf AirPods Max 2 warten. Aber nochmal ein Jahr später denken die sich, und jetzt habt ihr hier die AirPods Max 2 mit einem Chip, der schon seit 3 Jahren auf dem Markt ist. Aber hier bitte viel Spaß. Das hat's halt kaputt gemacht. Ja, dieses Timing, das ist einfach gar nicht.
Das klingt so lost, wenn du das so erzählst.
Es ist auch einfach lost. Es ist einfach scheiße. Es ist so dumm, dass sie das bei ihrem teuersten Produkt so verkacken.
Ich sag dir, bei der Vorstellung von den Pro 2 mit USB-C, da haben die sich noch so vorgenommen, so, ja, wir machen jetzt bald die Max 2. Wir lassen das jetzt so. Und dann kam irgendwann jemand so zum Chef ins Büro, hat so geklopft und gesagt so, zwei kleine Dinge einmal. Wir haben ja diese EU-Regelung, die kommt jetzt schon bald. Und wir sind eigentlich noch nicht ganz so weit gekommen mit den Max 2. Und wir haben da auch noch so viele alte Chips auf Lager. Was machen wir denn da? Und dann kamen die Max mit USB-C.
Aber die Farben waren schon mal fertig, ja? Das war nicht das Problem. Die haben sie ready gekriegt.
Farben, die kann man schnell
Real Talk! Ich glaube, die Farbe auszutauschen ist sogar komplizierter in der Entwicklung, als diesen Chip zu wechseln. Weil es ist ja wirklich nur, der Chip ist ja fertig. So, die haben den seit Jahren.
Farbe zu tauschen ist doch auch super simpel.
Ja, der Prozess davon vielleicht, aber auch die Findung der Farben, das Austesten verschiedener Prototypen, dies, das. Also ich glaube, da den richtigen Weg zu finden. So, beim Chip ist ja nicht kompliziert, sich zu entscheiden, was gemacht wird. Da ist klar, wir haben den neuen Chip, der ist auch schon fertig, der muss da einfach nur noch rein und dann ist gut. Die Software-Features sind für AirPods Pro auch schon seit Jahren ready. Die müssen wir auch nicht irgendwie speziell für AirPods Max anpassen. Das ist einfach nur, wir können denselben Software-Stack so von den AirPods Pro nehmen, da drauf schieben und es funktioniert einfach. Aber bei den Farben, da musst du dir schon überlegen, in welche Richtung wollen wir denn, welche Farben wollen wir behalten, wenn wir die Farben ändern, wie doll ändern wir sie, das Blau, machen wir das jetzt arg anders oder nur ein bisschen anders? Und so, also gerade Apple ist ja eine Firma, die viel in Designforschung und so investiert. Und ich kann mir gut vorstellen, dass das tatsächlich sogar komplizierter war als der Chip.
Maybe. Okay, wechseln wir mal das Thema. Stulle OS hat geschrieben, ich fand euer Segment zum Thema DLSS 5 ein bisschen dünn und durcheinander. Ziel von DLSS 5 ist es, vor allem Landschaften und Umgebungen realistisch darzustellen, in Spielen, die voll auf Realismus gehen. Und dort leistet die KI jetzt schon gute Arbeit. Was seitens Nvidia verkackt wurde, war das Marketing und die Message, damit vor allem Menschen realistischer aussehen zu lassen, die dann einfach wie aufgemachte Instagram-Models aussahen. Hätten sie statt Menschen Landschaften und Hintergründe gezeigt, hätten es alle voll gefeiert. Und nochmal zur Klarstellung, DLSS 1 bis 3 waren Upscaling, DLSS 4 KI Frame Generation und DLSS 5 KI Videofilter. Weder DLSS 4 noch 5 haben mit eigentlichem Upscaling noch was zu tun, nur der Begriff wurde als Marketing Buzzword übernommen.
Ja. Danke für die Info auf jeden Fall, was so die einzelnen Generationen von DLSS angeht. Ich glaube auch, dass die Landschaftsdarstellung besser angekommen wäre. Weil ich hatte auch seit der letzten Episode Crewcast hatte ich noch mal ein paar Videos zu dem DLSS-Thema gesehen und fand auch, dass so bei der Landschaftsgenerierung schon auch ein paar schöne Sachen dabei waren. Aber auch dort ist vor allem die Belichtung etwas, das sich dann oft verändert hat. Und da hast du dann zum Beispiel irgendwie so eine mittelalterliche Landschaft oder so, sage ich mal, wenn du jetzt so ein Spiel wie Baldur's Gate oder sonst was anguckst und es dann halt irgendwie ein bisschen düster oder so von der Stimmung, dann kickt halt DLSS 5 rein und es ist so, wie wenn du halt so ein Foto auf dem Handy machst mit HDR, wo dann wirklich nichts mehr überbelichtet ist, nichts mehr unterbelichtet, alles sieht irgendwie flach und gleich aus und die Details sind zwar irgendwie da, aber die Ästhetik, ja, der Stil geht so ein bisschen verloren und ich glaube, das ist bei den Landschaften genauso wie bei den Charakteren. Bei den Charakteren fällt es halt nur noch doller auf, weil wir Menschen halt voll krass darauf getrimmt sind, Gesichtszüge auseinanderzuhalten, Emotionen aus Gesichtern zu lesen und so. Und wenn da was auch nur ein bisschen off ist, dann fühlt es sich halt ganz schnell mehr an. Aber auch bei den Landschaften fand ich, dass es teilweise so war. Und was mich auch gestört hat bei DLSS 5, so zumindest bei den Beispielvideos, die ich dann nach der letzten Episode nochmal gesehen hatte, war, dass Artefakte dann scheinbar doch wieder ein größeres Problem sind als bisher. Dass gerade wenn Dinge krass in Bewegung sind, die eigentlich sauber gerendert werden würden, wie zum Beispiel jetzt ein Fußball bei FIFA oder wie auch immer FIFA mittlerweile heißt, dass wenn der dann da ins Tor gekickt wird und so, dass wenn du das einfach rendern würdest, dann wäre halt jeder Frame der Ball ein sauberer Ball. Aber dann lässt du DLSS 5 drüber laufen und dann ist der Ball in dem einen Bild ein Ei und im nächsten Bild ist er irgendwie irgend so eine Taumöbe oder so.
Was?
Ja, nee, nicht Taumöbel. Nee, wie heißen die denn? Das ist jetzt aus der Astronaut gewesen, fucking Taumöbel. Wie heißen diese Einzellertiere?
Amöbe.
Amöbe, genau.
Taumöbe. Also, das ist die Kreuzung aus Taube und Amöbe.
Nein, das ist aus der Astronaut. Gerade frisch in die Kinos gekommen. Ich habe den Film leider noch nicht gesehen, aber das Buch vor kurzem zumindest mir als Hörbuch reingefahren. Und deswegen ist der Begriff gerade noch in meinem Kopf. Egal, worauf ich hinaus wollte ist, sorry, dass die Darstellung von DLSS vielleicht nicht ganz so super professionell war im letzten Crewcast, aber ich denke, die grundsätzliche Aussage hat trotzdem gestimmt und hinter der stehe ich auch weiter, dass so dieses Übergriffige von DLSS 5, dass man halt so ein Kunstwerk, das bewusst gestaltet wurde, nimmt und sagt, nee, wir wissen eigentlich viel besser, wie das auszusehen hat. Das ist einfach ein bisschen tricky. Ne?
Ja, voll. Nächster Kommentar zum Thema KI. Musste ein neues Bewerbungsfoto machen, habe mir gedacht, wieso nicht mit Gemini? Also Ergebnisse waren richtig, richtig schlecht. Bis ich auf die Idee gekommen bin, ich frage mal Gemini nach dem perfekten Prompt, eben für ein perfektes Bewerbungsfoto. Und mit diesem von Gemini erstellten Prompt habe ich wirklich ein sehr, sehr reales Foto erzeugen können. Jeder, dem ich es gezeigt habe, hat gemeint, es ist nicht zu unterscheiden von einem echten Bild und die Qualität ist auch wirklich gut und sieht sehr professionell aus. Witzig. Ich habe auch letztens einen Kollegen gehabt, der genau das Gleiche gemacht hat, sich nämlich auch ein Bewerbungsfoto oder auf jeden Fall so ein Foto, was eigentlich so ein Passfoto, also jetzt nicht für einen Personalausweis, keine Sorge, ne, aber irgendwie so ein Passfoto generieren hat lassen. Und das sah auch wirklich sehr realistisch aus.
Einfach für die Metro-Card.
Ja, irgendwie so. Ich will jetzt da nicht weiter drauf eingehen. Nicht, dass derjenige noch Probleme bekommt, aber...
Thomas, wir reden von dir, ne?
Genau, den Thorsten oder wie auch immer, oder Thomas. Ich hatte da auf jeden Fall so einen Kollegen. Jetzt denken die Leute eh, dass ich es gewesen bin. Ich bin es nicht gewesen.
Du weißt schon... Ein guter Freund von mir hat Erektionsprobleme, guter Freund, deswegen wollte ich jetzt mal nachfragen, was man da so machen kann.
Aber das ist schon wild, weil du musst ja dann eigentlich so zum Fotografen gehen und sowas. Und ich glaube, beim Personalausweis ist es jetzt sogar mittlerweile so, dass du von dem Fotograf noch irgendwie so eine Legitimierung brauchst oder irgendwie sowas.
Das ist also ich verstehe, warum die das gemacht haben, aber die Umsetzung ist mega kacke, weil wir mussten jetzt auch für unser zweites Kind jetzt Reisepass beantragen, weil wir ja nach Österreich gefahren sind und da braucht man den theoretisch. Du kannst nicht einfach mit deinem Kind ohne Ausweis über die Grenze. Sondern
aber einen Reisepass brauchst du doch nicht.
Ich glaube, Perso. Ja, aber ich. Boah, jetzt nagel mich nicht drauf fest, aber ich glaube, ein Perso hat halt das Kind auch noch nicht. Also, das ist dann leichter so ein vorläufigen. Ist auch scheißegal. Wir haben ein Ausweisdokument für unser Kind gebraucht, um über die Grenze zu dürfen. Und haben dann halt dafür, ne, wir hatten es noch in Erinnerung von unserem ersten Kind. Da haben wir dann auch selber das Bild gemacht und so und wollten auch ein schönes Bild so für die Ausweisdokumente haben. Haben uns davor halt geschaut, was so die biometrischen Anforderungen an so ein Bild sind, damit es angenommen werden muss. Und dann haben wir halt zu Hause in entspannter Umgebung ein schönes Bild von unserem Kind gemacht für dieses Ausweisdokument. Das halt den Anforderungen entsprochen hat und dann wurde das auch abgesegnet. Wir haben das Dokument bekommen. Kind Nummer 1 hat ein schönes Bild auf seinem Ausweisdokument. Haben uns gedacht, machen wir beim zweiten Kind wieder und haben dann erst im Bürgerbüro erfahren, dass diese selbstgemachten Bilder jetzt nicht mehr angenommen werden können, selbst wenn die den Richtlinien entsprechen, weil man jetzt eben sagt, das ist halt so offiziell gemacht werden muss von einem zertifizierten Mitarbeiter oder Fotografen oder was. Und man kann das tatsächlich auch in der Drogerie machen lassen zum Beispiel, also so bei DM oder Rossmann oder so. Und dann ist meine Frau mit dem Kind dann zu DM war es, glaube ich, hin, um halt das Bild machen zu lassen. Und es war halt irgendwie voll langer Tag. Die Mitarbeiter waren genervt, hatten eigentlich gar keinen Bock drauf und so. Und haben dann mit irgend so einem wacken Handy, wo dann irgend so eine App drauf lief, in dem DM da auf spontan da das Foto gemacht. Und es war wohl mega der Krampf, weil die gar keinen Bock hatten und das Kind hatte keinen Bock. Und es war halt einfach kein entspanntes Setting, keine chillige Situation. Und das Bild, was dann halt im Endeffekt dabei rausgekommen ist, selbst nach mehreren Versuchen, war so unfassbar hässlich und scheiße, aber uns blieb dann halt keine Wahl. Wir haben dann trotzdem, ne, die Mitarbeiterin hatte auch keinen Bock mehr, die hat dann irgendwann gesagt so, ja, also jetzt haben wir schon so viele Versuche gemacht, also jetzt reicht's, wenn ich bin hier, ne, ich arbeite in der Drogerie und bin jetzt hier keine professionelle Fotografin. Wenn dir das Bild jetzt immer noch nicht passt, dann geh halt zu einem speziellen Fotograf und bla und war dann halt schon so ein bisschen auf pissig angelehnt. Aber wir haben halt schnell das Ausweisdokument gebraucht, weil dann, glaube ich, auch relativ kurz darauf dann die Reise anstand. Und dann haben wir halt einfach das Bild genommen, so wie es rauskam. Und es tut mir so im Herzen weh, weil es nicht nur sogar die biometrischen Anforderungen weniger erfüllt hat als das Bild, was wir selber gemacht haben, sondern halt on top auch noch richtig scheiße aussah. Und ich fand alles daran kacke.
Das muss ich sagen, ich wusste auch nicht, dass dieser Workflow funktioniert, dann in eine DM zu gehen, weil für mich hat es sich fast so angefühlt, als ob man damit so noch diese Fotoläden so ein bisschen retten will, aber wahrscheinlich war das gar nicht der Hintergrund, sondern wirklich so eine Geschichte, dass du halt dir theoretisch mit KI ein Bild erstellen lassen kannst.
Oder halt einfach, dass sichergestellt wird, dass auf jeden Fall die Richtlinien für das Foto eingehalten werden.
Ja, und aber das ist dann auch ja so, vorher auch sichergestellt werden. Wenn du dann halt das Bild abgibst, kann das ja jemand checken, ob die Richtlinien sichergestellt sind.
Ja, aber vielleicht, also, keine Ahnung, vielleicht hat es auch zu viel, wollten die einfach nicht mehr, dass sie es jedes Mal überprüfen müssen oder so, sondern den Schritt auslagern, keine Ahnung. Das Interessante war, dass diese Smartphone-App übrigens, die dann da bei der DM-Mitarbeiterin auf diesem extra dafür zur Seite gelegten uralten Galaxy S3 Mini oder whatever, es war kein S3 Mini, aber es war halt ein wackes Android-Gerät mit einer wacken Kamera, dass die App, die darauf lief, dann selber auch immer wieder nach dem Foto dann gesagt hat, ob das Bild passt oder nicht. Und es gab sogar die Situation, dass die Mitarbeiterin ein Foto gemacht hat, gesagt hat, so, das passt jetzt, das packen wir hier rein. Und dann hat die App sogar gesagt, nee, das ist so schlecht geworden, das können wir nicht nehmen. Und hat dann schon in dem Prozess quasi so einen Error ausgespuckt und dann musste das Bild da auch nochmal gemacht werden. Also hier nix trainierte Mitarbeiter oder so, sondern die haben auch einfach nur eine dumme App, die das für die entscheidet, ob das
dann passt oder nicht. Aber lädt dann diese App das Bild dann auch direkt hoch?
Boah, das weiß ich wiederum nicht. Das kann ich dir jetzt gerade nicht sagen, wie das war. Ich glaube, das kam, ich weiß es gerade nicht. Kann ich dir nicht sagen.
Schade, gesagt, das hätte ich jetzt echt gern noch gewusst.
Meine Frau hat das ja organisiert, das Foto, von daher. Mann. Aber das, ich kenne die Story und ich kenne das Endergebnis. Also.
Okay. Hätte mich trotzdem technisch jetzt noch interessiert, aber gut. Dann wird das jetzt für immer ungeklärt bleiben.
Ja, oder du fragst einfach Elli.
Ich will eigentlich gerade nur ein bisschen Drama machen, aber es ist irgendwie bei dir nicht so ganz rübergekommen. Ich will das für immer eine ungeklärte Stelle im Crewcast.
Bin schon zu müde, sorry. Das ist ein langer Tag. So, genau. Cetinuzun hat geschrieben, wenn man Kinder hat, merkt man auch wirklich, wie schlimm die Branche rund um Kinderfilme geworden ist. Sei es Netflix-Produktion oder auf YouTube, man muss echt aufpassen, welche Kinderfilme man seinen Kindern zeigt. Wie bei allem gibt es guten, nützlichen, sogar weiterbildenden Inhalt oder auch sehr, sehr negativen Inhalt für ein Kind. Es hat nichts mit Zeichentrickfilmen zu tun. Nichts mehr mit den Zeichentrickfilmen zu tun, die wir aus unserer Kindheit kennen. Da hat einer auch geantwortet, am besten die alten Augsburger Puppenkisten VHS-Kassetten rausholen. Da kriegen die Kleinen auch gleich gute Werte mitgeteilt. Ja, wollte ich einfach mal bestätigen, dass wir das tatsächlich auch so machen. Also so, es gibt ja auch so auf YouTube Kids und so, es gibt so viel Scheiß, den du deinem Kind zeigen kannst. Irgendwelche dummen Elsa- und Spider-Man-Videos oder hast du nicht gesehen. Cocomelon und dieser ganze Kack, der richtig Gift fürs Gehirn ist, weil der komplett auf TikTok geschnitten ist und also so TikTok-Pacing und super grelle Farben und alles ganz crazy und Hauptsache das Kind sitzt hypnotisiert vor dem Fernseher. Und da sind wir tatsächlich auch schon dazu übergegangen, dann eher ältere Sachen rauszuholen, die einfach noch ruhiger gemacht sind, ein bisschen. Ja.
Ja, okay.
Der kleine Maulwurf zum Beispiel kann ich auch sehr empfehlen, das ist cool.
Okay, da kann ich jetzt nicht mitreden. Semi-B-Joker hat geschrieben, was ihr meiner Meinung nach hier außer Acht lasst, ist, dass Disney nicht nur Film und Serie ist. Die haben ja auch ihre Parks, die viel des Umsatzes ausmachen und AI und generative AI bietet dort extrem viele Möglichkeiten. Wenn dann plötzlich Elsa durch einen Screen, wie natürlich sich mit deiner Tochter unterhält und mit ihr agiert oder Apps, in denen Kinder mit ihren liebsten Disney-Figuren interagieren können. Ich bin zwar auch überzeugt, dass generative AI in der Filmproduktion einen Platz finden wird. Ich denke aber, dass der wirklich lukrative Teil abseits davon für Disney liegt. Ja, sorry fürs schlechte Vorlesen, aber Kernaussage ist quasi, dass die KI, die Bildgenerierung quasi für die Themenparks nutzen wollen. Fühle ich, aber ja, der Deal ist jetzt ja leider geplatzt.
Leider. Ich muss sagen, bei so Dingen wie einer App oder so, wo sich dann die Charaktere mit den Kindern unterhalten können und so, gehe ich noch mit. Auch wenn ich da teilweise auch meine Bedenken habe, da muss man halt wirklich mit den Guardrails schauen, dass die KI dann nicht anfängt, irgendeinen dummen Scheiß zu labern und so, sondern dass alles unter Kontrolle bleibt, was dieses Modell dann genau alles zu deinem Kind sagen kann. Bei den Themenparks hingegen muss ich allerdings sagen, was falsch mit Schauspielern? Ja, also es gibt, das ist eigentlich doch das Schöne, dass da, wenn du in so einen Park gehst und da dein Kind dann irgendwie Elsa oder so treffen kann, dass es dann ein echter Mensch ist, der feinfühlig auf dein Kind eingeht. Und ich glaube, da geht viel, viel Persönlichkeit und auch Hingabe und Liebe verloren, wenn man sagt, ach, statt hier jetzt jemanden als Elsa zu verkleiden, können wir doch einfach einen dummen Bildschirm in den Park stellen und dann soll dein Kind da auf dem Bildschirm rumdrücken und dann generieren wir live irgendein Video von Elsa, wie es sich mit deinem Kind unterhält.
Ja, das ist doch jetzt eine schlechte Form von Umsetzung. Aber sie haben ja auch schon, ich glaube, es war auch Disney, die diesen Star-Wars-Roboter vorgestellt haben, der auch halt durch den Themenpark fahren kann. Der redet dann halt nicht mit einem, weil er eh nur so Piepgeräusche und sowas macht, aber der sollte halt trotzdem auch irgendwie
ja, oder,
so realistisch.
Oder Olaf, der ist ja auch ein Roboter und der redet richtig mit dir.
Also für sowas ist ja dann KI auch cool, so.
Ja. Ja. Bedacht eingesetzt, kann es durchaus seine Vorteile mit sich bringen. Lukas hat geschrieben, bei aller Kritik an Disneys Praktiken beim Disneyland und auch wenn ich verstehen kann, dass man von Disney und Pixar in den letzten Jahren etwas enttäuscht war, muss ich sagen, dass mich die letzten zwei Filme, Zoomania 2 und Hoppers, extrem abgeholt haben. Also absolute Empfehlung für Hoppers, extrem emotionaler Film mit spannenden Charakteren und Entwicklungen und einer tollen Geschichte, besonders für Felix als Animationsfan aus meiner Sicht empfehlenswert. Ja, muss ich tatsächlich zugeben, ich habe die beide noch nicht gesehen. Hoppers, weil ich es nicht mitbekommen habe und Zoomania 2, weil ich einfach noch nicht dazu gekommen bin. Da wollte ich aber eigentlich gerne mal reinschauen. Also ja, nehme ich mir zu Herzen und wenn ich die Zeit finde, werde ich mal versuchen, die komplett open-minded mir diese Filme mal reinzuziehen und dann nicht schon mit der Einstellung reinzugehen, dass es eh kacke wird.
Ja, also Zoomania 2 fand ich auch geil. Hoppers habe ich noch nicht gesehen. Aber das ist ja, also Zoomania ist ja auch so mit das Erfolgreichste gewesen, was Disney in den letzten Jahren so hervorgebracht hat. Und man muss auch sagen, so mit das Politischste. Da war ja, also dieser Film, der hat ja schon einen Tiefgang gehabt. Wenn man da so ein bisschen reininterpretiert hat. Also vielleicht war das dann nicht der richtige Weg, irgendwie alles so politisch korrekt, was heißt politisch korrekt, nee, alles so weichgespült zu machen. Ne? Das war ja, fand ich bei Disney jetzt in letzter Zeit sehr krass. Okay, haben wir noch einen Kommentar? Oder sind wir
Scroll. Thomas hat noch gefragt, ich habe das schon mal gefragt, was ist denn eigentlich aus dem kranken Huhn geworden und was hatte das Huhn und was macht eigentlich die Haare-nicht-waschen-Challenge?
Ja, also erstmal kurz, war Haare-nicht-waschen-Challenge läuft wirklich krass gut. Also ich muss sagen, ich habe es bisher nicht gemacht. Also die Haare zu waschen schon, aber es geht ja darum, kein Shampoo zu nutzen. Genau, und also ich muss sagen, es stört gar nicht. Ich finde auch, die Haare sehen immer noch so aus, wie sie vorher auch ausgesehen haben. Ich hatte in der ersten Zeit schon verstärkt dann auch Schuppen. Das ist, glaube ich, wahrscheinlich bei der Umstellung so ein bisschen das Ding gewesen, aber das ist jetzt auch weg. Ich kann mir vorstellen, dass es so eine Phase gab, wo irgendwie die Kopfhaut dann irgendwie aufgeatmet hat oder was auch immer. Ich weiß es nicht, was da passiert ist. Auf jeden Fall gab es da zwischenzeitlich dann mal ein paar mehr Schuppen so. Aber das ist auch Geschichte. Also von daher muss ich sagen, unterm Strich sinnvoll. Also mal gucken. Ich weiß nicht, ob ich es jetzt für immer so durchziehe, aber bisher muss ich sagen, hat es eigentlich jetzt keine Nachteile für mich. Und wir haben jetzt ja auch schon März, Ende März, also bald mache ich es ja auch schon, ja, 3 Monate. Also muss ich echt sagen. Überrascht mich selbst. Ich habe gedacht, dass ich das nicht lang durchziehe. Aber überrascht mich selbst. Dann wegen dem kranken Huhn, was wir hier aufgepäppelt haben, da war die Frage, was aus dem Huhn geworden ist und was es hatte.
Ja.
Genau. Also es hatte unterm Strich einen Vitamin-B-Mangel. Und das war tatsächlich auch mit mein erster Verdacht. Und das Tragische war ja dann, dass wir zu einer normalen Tierärztin gegangen sind, die sich nicht auf Vögel spezialisiert hat. Und der habe ich dann auch gesagt, so ja, es könnte ja auch ein Vitamin-B-Mangel sein. Die meinte auch so, ja, könnte sein. Und dann hat sie mir auch dafür was verschrieben, aber die Dosierung halt so falsch ausgelegt, dass die Dosierung nicht hoch genug war und dadurch hat man es dann schon fast wieder ausgeschlossen, weil man ja so gedacht hat, so ja, die kriegt ja jetzt da was gegen, aber die Dosierung war einfach so verkehrt, weil es überhaupt nicht hochdosiert genug für das Huhn war. Es brauchte viel mehr Vitamin B und also das jetzt so ein bisschen runtergebrochen war dann so ein Problem. Deswegen hast du dann gedacht, es muss was anderes sein. Dann hat das Huhn noch ganz viele andere Medikamente gegeben, wo man sich jetzt im Nachhinein denkt, so war alles komplett unnötig. Hätte die Ärztin einfach direkt die Dosierung richtig gehabt, hätte dem Huhn viel schneller geholfen werden können. Und ja, deswegen hat sich das sehr lang gezogen. Irgendwann haben wir dann ja den Schritt gemacht, zu einer vogelkundigen Tierärztin zu gehen. Die war jetzt auch echt relativ weit weg von uns zu Hause, deswegen haben wir es nicht direkt gemacht, weil mit seinem Huhn dann mal 2 Stunden durch die Gegend zu fahren, ist natürlich etwas, was man nicht unbedingt macht, aber wir haben uns dann gedacht, komm, ziehen wir es durch, und es hat sich tatsächlich sehr gelohnt, weil die hat dann die richtige Diagnose gestellt und auch die richtige Dosierung festgelegt, und dann ging es dem Huhn immer besser. Und jetzt, also es ist wirklich wild, das Huhn, das ist genauso, also als wäre nichts gewesen. Dem geht es wieder top. Also rennt durchs Gehege und ist happy. Also das ist schon echt toll gewesen. So. Also, aber was halt nicht toll war, ist, dass es so lange gedauert hat, weil das Huhn war wirklich lange ausgenockt. Und das hätte meiner Meinung nach nicht so sein müssen, aber im Nachhinein ist man dann schlauer.
Aber habt ihr da jetzt irgendwas an dem Futter oder so auch angepasst? Weil ich sag mal so, wenn es bei einem der Hühner zu einem Vitaminmangel kam, dann liegt natürlich der Gedanke irgendwo nahe, dass den anderen Hühnern das auch passieren könnte, oder?
Ja, also auf jeden Fall, seitdem achte ich noch mehr darauf, Vitamin B halt auch dazu zu geben. Aber die anderen Hühner hatten keinen Vitamin B-Mangel, weil Vitamin B hat auch viel, also ich bin jetzt kein Arzt, aber so was ich jetzt rausgelesen habe, wenn du viel unter Stress stehst, verbraucht dein Körper mehr Vitamin B. Und das war halt das rangniedrigste Huhn. Ne? Hühner leben in so einer Rangordnung. Und das rangniedrigste Huhn ist natürlich potenziell das Huhn, auf dem am meisten rumgehackt wird, was Stress für das Huhn ist. Und deswegen, und auch das Huhn, was dann am wenigsten ans Futter rankommt und so weiter und so fort. Und ich denke, das waren schon auch irgendwo der ausschlaggebende Punkt, warum dann nur dieses Huhn den Vitamin-B-Mangel hatte.
Alter, crazy. Also man könnte quasi sagen, die anderen Hühner hätten dieses Huhn fast zu Tode gemobbt.
Ja, also ich muss sagen, das ist bei unseren Hühnern jetzt nicht krass. Also es ist nicht so, dass die richtig heftig auf dieses Huhn draufgehen. Aber unterm Strich ist es natürlich schon so, dass es da eine gewisse Rangordnung gibt. Ich finde, das ist bei uns vollkommen im Rahmen. Und ich glaube sogar, dass sich das Huhn jetzt in der Rangordnung hochgekämpft hat. Das ist nämlich so gesund,
das ist wieder zurückgekommen. Das ist wieder auferstanden. So, ihr Bitches, seht ihr? Ich bin unsterblich! Kniet nieder jetzt! Ihr Pisser!
Das hat jetzt einen Step-Up gemacht. Also ein Platz, würde ich sagen, ist auf jeden Fall hochgekommen. Also genau. Aber das wird unterm Strich schon mit reingespielt haben. Aber klar, also es ist sowieso so bei Hühnern, wenn du Hühner hältst, du lernst immer und immer mehr. Und klar, jetzt achte ich natürlich mehr als vorher darauf, dass die dann auch ab und zu mal Vitamin B ins Futter bekommen, weil das bei den Seitenhühnern, die wir haben, schon eine Sache ist, die häufiger mal vorkommen kann. Und deswegen war es ja auch damals mein Erstverdacht, dass das fühlt sich im Nachhinein so dumm an, dass man eigentlich die ganze Zeit auf der richtigen Fährte war, aber ja, dann die Dosierung einfach verkackt wurde. Das ist ärgerlich. Naja. Wow. Aber immerhin geht es dem Huhn jetzt gut.
Ja. Alright. Und ich hoffe, euch geht's jetzt auch gut nach dieser ordentlichen Crewcast-Session. Mir hat's viel Spaß gemacht. Vielen Dank, Julian, fürs Dabeisein. Vielen Dank, Leute, fürs Zuhören, auch mit dabei sein. Wir hören, sprechen, sehen, whatever, uns nächste Woche wieder.
So machen wir das.
Ich freue mich drauf.
Also haut rein, Leute. Bis denn.
Macht's gut.
Ciao.
Ciao.
Wake up, honey, I made you breakfast. Fresh coffee and bagels too. A new day is waiting for us. We got lots of fun stuff to do. Let's go to the zoo and feed the monkeys. I can lend them your baseball cap. Let's make the day a very lot of fun. Growing up is just a trap. Don't it seem like a drag? Like putting all of your joy. Growing up is just a big fat trap. I take pride in ever working a day. Can't see the use of it anyway. Who can think I'm such a low?